ARD.
Wir sind schockverliebt in Maris Rauch. Auf Insta und Twitch ist die Künstlerin als Volane und Volane Art bekannt. Vor allem auch deswegen, weil sie so witzig und charmant das kommentiert, was Hater ihr schreiben. Warum sie da so cool bleiben kann und wie sie da hingekommen ist. Aber auch über Mobbing in der Schule, Talent und vor allem auch von ihrer guten Idee. Erzählt sie uns in dieser Folge. Denn sie hat angeblich eine Anfrage von Sony Pictures übers Internet bekommen. Hey Maris, kannst du uns nicht mal ein Bild malen für eine Kinofilmpremiere mit Scarlett Johansson und Channing Tatum? Sie hat beschlossen, darauf einzugehen, obwohl das ja normalerweise eine wirklich richtig schlechte Idee ist. Denn solche Anfragen sind ja oft fake. Auch der Präsident der Vereinigten Staaten schreibt einem nicht einfach eine Mail. Aber na gut, hier bei uns erzählt sie, was daraus geworden ist und so viel mehr, dass uns die Zeit mit ihr irgendwie viel zu kurz vorgekommen ist und wir am Schluss alle so ein bisschen starstruck waren.
Wenn du etwas gerne machst, ist es dir völlig egal, wie lange du scheiße da drin bist. Du wirst es weitermachen und wirst automatisch besser werden. Ich würde mir ins Knie schießen wollen, wenn ich sagen würde, ja, das ist jetzt mein fester Stil, so male ich die nächsten 60 Jahre, Alter. Dann, ich würde die Pinsel wegwerfen. Ich fände es furchtbar, wenn sich das nicht mehr entwickeln würde. Du kriegst dein Leben lang eingetrichtert, du sollst fremden Personen nicht vertrauen, nicht mitgehen und. Aber glauben, wenn sie dich kacke finden sollst. Ja. Darauf sollst du dann was geben, das ist gar kein Problem.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Hallöchen Leute, da sind wir wieder. Ihr habt eingeschaltet bei EJH, der Gangster, der Junkie und die Herrin. Da fangen wir doch auch gleich mal an mit dem G in der Runde, dem G, dem absoluten G, dem Gangster. Maximilian Pollux, sag doch gerne mal ein paar Worte zu dir.
Schatzimilian Polkusch ist auch wieder da. Ich bin gut gelaunt. Meine Frau ruft gerade an. Die kann ich jetzt natürlich nicht hingehen, weil ich habe meine Notizen vergessen. Wir haben heute so einen spannenden Gast, aber dazu gleich mehr. Und ich habe Notizen gemacht, die habe ich natürlich zu Hause liegen lassen. Ansonsten komme ich normalerweise nicht so spät. War fast 10 Jahre in Haft gesessen. Da ging es ein bisschen früher raus sogar. Ich hatte nämlich 13 Jahre Haftstrafe insgesamt. Habe davon 9 Jahre, 8 Monate abgesessen.
Warum warst du in Haft?
Du, hier da ein Kaugummi gestohlen. Hier
da ein Lippliner bei DM mitgehen lassen.
Das geht richtig schnell. So, das sind die typisch klassischen kleinen Diebstähle gewesen. Plus internationaler Drogen- und Waffenhandel. Der war dann auch dabei. Das war dann so ein bisschen das Ding. Ich war davor auch lange auf Flucht gewesen. Ich bin mit 19 aus Deutschland weg. Erst mit 21 dann im Ausland festgenommen worden. Hab dann da ein bisschen im Gefängnis gesessen und bin zurück nach Deutschland gekommen. Und das klingt jetzt alles so locker flockig und ich erzähle das so, als wäre es cool. Wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht so auf die leichte Schulter nehme, nur manchmal am Freitagabend jetzt irgendwie da so tief reinzugehen. Es ist halt doch schmerzhaft, dann bleibe ich lieber oberflächlich. Wer es genauer wissen will, gerne YouTube gucken oder irgendwas. Ich rede da seit langer Zeit drüber. Nach der Haft, mit 31 dann rausgekommen, meinen kompletten 20er waren weg. Was heißt weg? Die Leute sagen dann immer, du hast dir die 20er, ich habe sie ja trotzdem erlebt. Ich habe sie halt anders erlebt als andere Menschen. Also ich war in Haft. Ich habe, glaube ich, weniger Alkohol getrunken in meinen 20er als die meisten anderen. Aber auch ein bisschen weniger von der Welt gesehen. Dafür viel geknast. Und nach der Haft habe ich dann einen Jugendhilfeträger gegründet, habe entschieden, dass ich irgendwie diesen Teil meines Lebens nicht einfach nur vergessen will oder wegschieben will, sondern dass ich diesen Teil eben benutzen will, um meine Zukunft zu gestalten. Und ja, bin dann da in die Präventionsarbeit gegangen. Und während Corona alle Schulen zu hatten, alle Gefängnisse zu hatten, die ich besucht habe, blieb mir nichts anderes übrig, als dieses komische Neuland, dieses Internet zu betreten. Und da bin ich dann irgendwie klatschen geblieben. Und ja, jetzt bin ich immer noch da.
Jetzt bist du sogar noch Podcaster.
Jetzt bin ich Podcaster, du Podcaster, Kinderbuchautor, Ehemann. Ich bin so einiges. Also es ist wirklich...
Es ist wild mit dir. Chaotisch und stets nicht langweilig.
Danke.
Dann darf sich ja erstmal noch das J, der Ex-Junkie in unserer Runde, vorstellen. Roman, sag doch gerne mal ein paar Worte zu dir, was dir den Platz an unserem Tisch verschafft.
Drogen. In erster Linie... Drogen und in zweiter Linie eigentlich auch Drogen, aber es gibt auch eine dritte Linie, denn ich habe nach 21 Jahren gefährlichen Konsummustern eine Therapie gemacht und bin an den Kern meines Entwicklungstraumas rangegangen. Heute Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz, Autodidakt, mittlerweile auch Student. Ich studiere gerade den Drogenberater, nachdem ich schon 5 Jahre in diesem Bereich arbeite, als Podcaster des Podcasts Sucht und Ordnung. Ich mache ganz viel Aufklärungsarbeit bei FSJ-Seminaren, in Schulen, mit dem Stigma e.V., mit dem Sichtweisen e.V., mit dem in der Gründung befindenden Smart Choice e.V. Da kommt noch einiges auf uns zu und mein Ziel ist nichts Geringeres als Konsumkompetenz in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, nämlich da, wo es hingehört. Ich glaube, dass man Konsum erlernen kann und nicht in gefährliche Konsum- oder Verhaltensmuster rutschen muss, wenn man lernen darf und auch Fehler machen darf.
Sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, wir sind ja alle hier gemeinsam am Tisch als Erfahrungsexperten und möchten gerne immer was mitgeben aus unseren Milieus oder auch aus vergangenen Zeiten und auch aus dem aktuellen Alltag. Und beim Thema Milieu bin ich dann das Stichwort. Und zwar Nina Workhardt, die Herrin in der Runde, seit über 10 Jahren Domina. Auch im echten Leben. Und wir sind hier alle keine Schauspieler oder besetzen einfach nur eine Rolle, sondern freuen uns, dass wir ja echte Menschen sind, die mit echten Menschen interagieren dürfen. Und letztes Mal habe ich eine Folge aus dem Fetischbereich gedroppt, die sehr, sehr viel Resonanz mit sich gebracht hat. Und ich freue mich immer, wenn ihr die Schubladen aufmacht und euch traut, auch in meine rot beleuchtete Ecke mal reinzugucken und Fragen zu stellen. Und heute wird's, glaube ich, wieder ziemlich, ziemlich erfrischend. Ich freue mir einen Ast.
Oh, ich auch.
Ich freue mich einen Ast. Wa?
Wir freuen uns alle sehr. Hör mal, herzlich willkommen, Volane Art, a.k.a. Maris Rauch. Und ich muss schon fast kichern bei deinem Namen, weil ich habe mal ein Video gesehen, wie oft du falsch genannt wirst. Marlies, Marina, keine Ahnung was. Liebe Maris, stell dich doch mal selbst vor. Was verschafft dir heute den Platz an unserem Tisch?
Ja, also was mir den Platz an dem Tisch verschafft, weiß ich gar nicht so genau. Ihr fandet mich wohl nicht scheiße.
Im Gegenteil.
Ich glaube, das ist das Ding. Ja, so viel gibt's über mich gar nicht zu sagen. Ich male und rede im Internet. Ich glaube, das fasst die Sache ganz gut zusammen. Und ja, mein Name ist eine Hürde für die Welt. Das hätte ich auch nie gedacht.
Dabei ist er gar nicht so schwer.
Das stimmt.
Nee, aber das ist ein sehr spannender Name. Aber du redest im Internet wie eine Löwin. Oh. Das ist es. Das ist es. Nämlich alle reden im Internet. Die Frage ist, wie redet man? Und du redest sehr, 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 sehr beeindruckend und sehr, sehr unterhaltsam. Und außerdem bist du ja eben eine großartige Künstlerin. Das ist ja wirklich was, weißt du schon? Das ist ja mehr als im Internet reden auf jeden Fall.
Ganz genau. Und du bist jemand, der sogar von seiner Kunst lebt. Sogar, weil man ja ganz oft wahrscheinlich als Künstlerin hört, ach, brotlose Kunst. Ach, willst du wirklich dich selbstständig machen? Willst du wirklich damit dein Geld verdienen? Ich habe schon so viele DMs bekommen und ich habe gehört, die Jungs auch, dass eine Menge Leute dich schon kennen. Und die dich nicht kennen, haben vielleicht jetzt einen ganz kleinen Eindruck. Aber du wirst uns heute von einer guten Idee erzählen.
Werden wir das ankündigen, wer hier kommt und so. Ich habe selten, so viele Nachrichten von tollen Frauen bekommen, die sich über Maris gefreut haben. Das ist also dieses, so, wow, die ist krass. Und es sind normalerweise Frauen, die zu mir immer so sagen, ja, boah, du bist schon so irgendwie, ey, ne? Buh. So unter anderem meine eigene Frau, die dann da immer dabei in meine DMs slidet, so. Die ja alle eigentlich keine Maximilian Pollux-Fans sind, sondern die das alles nur so irgendwie mitmachen, weil ja irgendwie muss ja. Und die finden mich alle wunderbar.
Genau, und das Krasse ist ja auch, sagen wir mal, ein Kompliment, was ausgesprochen wird, spricht ja für eine Vielzahl an Komplimenten, die nur gedacht wurden. Also man muss sich selber dann auch einfach mal ein bisschen feiern lassen, weil ich glaube, ganz viele haben einen positiven Gedanken im Kopf, wenn sie dich, liebe Maris, schon mal irgendwo im Internet gesehen haben. Du wurdest mir in die Augen gespült auf TikTok. Und ich bin kleben geblieben, weil deine Art mich so gefesselt hat und weil du eine Sache gesagt hast, die ich sonst nur von einer Person kannte, die mir sehr, sehr nahe steht, und zwar meinem Bruder. Der ist nämlich auch Künstler und ich habe dem immer gesagt, du hast so viel Talent. Und er hat mir entgegnet, das ist kein Talent. Ich habe Fähigkeiten erlernt. Ich habe geübt. Ich habe mich mit Materialien auseinandergesetzt. Ich habe kein Talent. Und ich so, doch, du hast voll Talent. Und du, Maris, du bist die Erste, die es geschafft hat, wirklich diesen Gedanken bei mir umzuzwitchen in ein, ich glaube, mein Bruder hatte doch recht. Also ich dachte, er ist der einzige Mensch, der so denkt und sein Talent nur kleinreden möchte, aber du hast was Ähnliches mal gesagt und vielleicht steigst du da mal ein, weil du bist eine großartige Künstlerin, aber willst du mir wirklich sagen, wir können das alle lernen?
Ja, zu 100%. Zu absolut 100% kann jeder alles lernen, wenn er es lernen will. Man hat nur nicht immer die Passion, etwas lernen zu wollen. Und diese Talentfrage ist tatsächlich, also es gibt wenige Dinge, die mich triggern, aber ich hasse es wie die Pest, ja, wenn Leute andere limitieren, indem sie sagen, du hast da kein Talent für oder man braucht Talent dafür. Weil wenn ich dir lange genug einrede, dass du einfach durch Feenstaub gesegnet sein musst, um etwas zu tun, dann wirst du das glauben und du wirst es niemals über eine Frustrationsgrenze hinaus versuchen. Und das ist der Punkt. Wenn du etwas gerne machst, ist es dir völlig egal, wie lange du scheiße da drin bist. Du wirst es weitermachen und wirst automatisch besser werden. Also wenn du malen lernen möchtest, ist das nur eine Frage, wie oft wiederholst du das, was du tust?
Oh mein und Gott, ich wäre du hast nicht mich.
Und ja, die Frau kriegt einen sofort.
Du, und ich dachte eigentlich, oh Nina, ich weiß nicht, ob das der richtige Einstieg ist, zu sagen, also Maris, du hast kein Talent.
Doch, ich will auch gar kein Talent.
Ich dachte mir so, mit so Einstieg beim Gast, nee, finde ich gut.
Nee,
ja,
ich will auch gar kein Talent. Ich streite manchmal mit Leuten, die dann sagen, ich habe Talent in der 5. Generation. So, ja, dann behalt das, das ist in Ordnung. Wenn du keine Fertigkeiten erlernen möchtest, dann, boah, wenn du es brauchst, diesen Zauberstab, dieses Mystische, geil, weiß ich nicht, ist nicht mein Problem. Aber alle anderen, die etwas lernen wollen, können es lernen. Ich hätte auch ein super Maurer werden können, wenn ich mich mehr für Mauern interessiert hätte. War aber einfach nicht so mein Vibe, also habe ich angefangen zu malen. Ich war auch niemand, der in seiner Jugend viel mit Sport konfrontiert wurde oder sowas. Also meine Eltern hatten eine Altbausanierung und ich wurde von Baustelle zu Baustelle geschleppt. Und da habe ich dann halt in nassen Beton gemalt, in Sand oder was weiß ich nicht was. Und so wird man ja dann auch einfach so von seinem Umfeld ein bisschen geprägt. Und alles, was du als Kind machst, ist irgendwie was mit deiner Zeit anzufangen. Und dann nutzt du Mittel und Medien, die um dich rum sind. Und so wirst du geprägt, schon als Baby mit der Feinmotorik und sowas. Und da sagen dann, oh nein, das muss man innehaben. Nein, du fängst einfach schon sehr früh an.
Das ist ja voll geil. Also Kontinuität und harte Arbeit schlägt Talent. Das ist ja eins der wichtigsten Sachen, die man so lernen kann im Leben.
Ja, wobei ich tatsächlich der Überzeugung bin, es gibt einfach kein Talent. Talent ist eine faule Ausrede, etwas nicht zu lernen. Ich zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel dafür ist Bass. Ich sehe unglaublich gut aus mit einer Bassgitarre und ich finde es auch mega geil, Bass spielen zu können. Aber ich will das nicht lernen. Ich will es ums Verrecken nicht lernen. Ich will das einfach können. Und so geht es ganz vielen Leuten, die wollen etwas können. Ich will eine Sprache können. Yeah. Ich will schnell laufen können. Ich will toll fahren können. Was weiß ich nicht was. Aber ich will es halt einfach nicht lernen. Ich will es einfach können.
Und beim
Malen ist mir fast egal, wie das Produkt aussieht. Mir geht's ums Malen. Wenn ich das den ganzen Tag gemacht habe und das Bild ist am Ende hässlich, ja, dann okay, habe ich ja trotzdem den ganzen Tag gemalt, ist doch tutti. Also war juckt mich ja nicht am Ende.
Ja, also es ist ja so, wir müssen ja jetzt eigentlich schon mal einsteigen in die Folge, weil ich würde eigentlich gerne über das Talent-Ding streiten, aber weil ich bin fest davon überzeugt, es gibt Talent. Ich habe aber auch keine Kinder, ich bin kein Vater und ich finde als, du bist ja Mama, du hast sogar 4 Kids.
Ja.
Und ich finde, als Mom ist das natürlich, wie du es gerade gesagt hast, es ist viel schöner zu sagen, ey, sowas wie Talent gibt's nicht, ihr könnt alles lernen, wenn ihr euch Mühe gebt. Und bei mir ist halt eher so, ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass es Talent gibt. Also sind wir schon so ein bisschen. Aber das heißt nicht, ich stimme dir trotzdem zu. Denn wenn du jemand wie zum Beispiel, nehmen wir das jetzt beim Sport, nehmen wir einen Fußballer wie Ronaldo. Wenn der nur mit seinem Talent, ich habe solche Leute im Knast sitzen sehen. Ne? Also ich habe solche Leute gesehen, die mit Talent im Knast saßen und aber nie irgendwas wirklich draus gemacht haben, Kreisliga gespielt haben, dann irgendwie halt angefangen haben mit Drogen. Talent und Übung ist so diese Mischung so. Also selbst wenn du Talent hättest, bräuchtest du trotzdem noch Übung, um großartig zu werden.
Ja, aber woher kommt denn dieses Talent?
Also dieses Talent?
Ja, es ist Prägung.
Prügelt dir das deine Mutter mit der Nabelschnur ein? Nimmst du das aus dem, weiß ich nicht, aus dem Boden deines Vaters? Woher
also ich komme ja aus dem True-Crime-Bereich und wir sprechen immer von Nature und Nurture. Also es gibt immer so, wenn du den Serienkiller anschaust, dann hast du meistens beides. Dann hattest du Nature Also er hatte schon eine bestimmte Veranlagung mitgegeben plus Nurture. Also derselbe Mensch hätte unter anderem erzieherischen Einflüssen, unter einem anderen Umfeld, wäre er nie ein Serienmörder geworden. So.
Vielleicht ist ein gutes Beispiel Profisportler. Es gibt welche, die sind Profisportler, weil sie jeden Tag trainieren, aber eigentlich haben die eins der beiden Beine nur zum Stehen, beim Fußball zum Beispiel. Und dann gibt's welche, die gehen einfach mit dem Ball um, als wäre das ein Körperteil. Und vielleicht ist das eine bessere Metapher.
Ich weiß nicht, ich glaube auch Sport. Also hätte ich von Anfang an Interesse an einem Ball gehabt, dann wäre ich ein geiler Fußballer geworden.
Wir müssen weiter. Maris, das klären wir noch. Das Ding ist ja auch, manche Leute haben auch einfach, sind aber auch gesegnet, weißt du? Und da können einfach viele, also sind in vielen Dingen schon mal.
Ich glaube, die sind einfach vielseitig interessiert.
Ja, eben Roman zum Beispiel. Guck dir den an. Dem gibst du egal was und der kann's nicht.
Also, hier wird schon wieder gedisst. Aber ich bin tatsächlich bei Maurice, weil ich glaube auch, dass es was zu tun hat mit dem Interesse oder was du als Kind schon früh, wo du Zugang zu bekommen hast. Und wenn du das angenommen hast und dich darauf weiter fokussierst und übst und übst und übst, dann sehen das andere Leute oft als Talent, aber eigentlich steckt da einfach nur eine Menge Work drin.
Meine Kunstlehrerin hat immer so ein Ding gebracht über, ich glaube, es war Dürer, ich bin Nürnberger. Und da gab es so ein, irgendwie der junge Dürer kam so mit, weiß ich nicht, der war 12 oder so und sollte irgendwo, wurde er gezeigt, als das Wunderkind, das so toll malen darf. Und dann haben sie gesagt, was malt er denn? Und dann hat er einfach einen Kreis gemalt.
Wer ist
Dürer? Albrecht Dürer ist ein bekannter Maler aus Nürnberg. Er hatte auch kein Ego-Problem später und so. Und der galt schon als Wunderkind. Und dann hat er angeblich einfach einen Kreis gezeichnet. Und
hast du gesagt, Albrecht Dürer hatte kein Ego-Problem?
Doch,
das
ich habe gesagt, er hatte
gemalt. Ach so, okay, also gut, ich dachte gerade, weil das ist tatsächlich, das ist...
Nein, Er hat sich als Jesus gemalt. Mit einem Pelz, den er gar nicht hätte tragen dürfen aufgrund seines Standes. Also der hatte ein Problem. Aber genau, und dann hat er angeblich einen Kreis gemalt und dann sind diese ganzen alten Meister hin und haben den vermessen und so. Und der war an allen Stellen perfekt. So ist so die...
Aber Albrecht Dürer ist auch niemand, dem ich Talent zusprechen würde, sondern der kommt aus einer Familie, die schon seit Jahren in dem Bereich tätig war. Sein komplettes Umfeld. Ich glaube, der Onkel oder sowas, der hatte Buchdruck, da war Kupferstich dabei. Der hat verschiedene Schulen gemacht. Der hat ja... Also der wurde gefördert ab der Sekunde, ab dem der irgendetwas halten konnte. Mhm. Der hatte also auch kein Talent, sondern Möglichkeiten.
So, und wir sind ja in Staffel 4 mit dem Motto, ich dachte, es wäre eine gute Idee am Start. Und liebe Maris, du hattest eine gute Idee, die hat etwas zu tun mit einer Anfrage, die bei dir in deine DMs eingetrudelt ist via Instagram. Kannst du uns mal mitnehmen, bitte? Was für eine... Also ich kriege auch crazy Anfragen, aber was für eine crazy Anfrage hast du bekommen?
Bei dir kein Wunder.
Also ich dachte tatsächlich, dass das fake ist, aber mir hatte Sony geschrieben, ob ich nicht Bock hätte, ein Bild für ein Live-Event von der Filmpremiere zu malen. Da dachte ich, ja sicherlich. Und dann verkaufe ich noch 12 NFTs, nicht wahr, Leute? Und habe das erstmal so überhaupt nicht für voll genommen. Und dann aber, na gut, okay, hast ja jetzt sonntags mittags auch nichts Besseres zu tun. Also antwortest du einfach mal auf diese DM. Ja. Ja, so ab und zu macht man das halt. Ne?
Ja, klar.
Ja, und dann hat sich herausgestellt, es war tatsächlich Sony, also jemand von Sony, der da Bock hatte, dass ich bei denen, ja, dass ich damit auf dem roten Teppich bin und ein Bild mal, so als Zirkuspony quasi.
Als Zirkuspony. Also, hör mal.
Aber okay, und das und die gute Idee, dahin zu gehen?
Ja, das war, glaube ich, auch eine gute Idee, ne? Nur das Bild malen wäre irgendwie, weiß ich nicht, hat ja auch keiner was von. Mhm. Aber auf die Nachricht zu antworten war dann tatsächlich eine gute Idee. Wobei ich das nicht empfehlen kann. Also achtet darauf, wem ihr im Internet antwortet, ne? Das ist in der Regel eine wirklich schlechte Idee.
Wie bringe ich dich groß raus? Ich bin Fotograf. Ich mache dich zum Star. So eine Idee.
Ja,
also
da antworte ich direkt. Okay, kein Problem. Was?
Aber ich muss sagen, schlechte Ideen stehen mir in der Regel auch sehr gut und ich kann die tragen. Deswegen, ich glaube, deswegen hat es überhaupt mit der Selbstständigkeit geschafft und dann auch mit Sony da auf dem roten, nee, blau war er ja, auf dem blauen Teppich zu malen.
Also das ist ja sowieso schon, weil wir sind ja, hier sitzen ja jetzt irgendwie gerade 4 Selbstständige, jawohl. Und du hast ja, Du hast doch vorher einen Job gehabt.
Ja.
Also Roman und ich, Roman hatte auch mal einen Job, aber wir waren ja eigentlich auch alle so. Also ich hatte nie einen Job, aber du hattest ja einen Job. Jetzt würde mich interessieren.
Nina hatte auch einen Job, Mann.
Nina hatte auch einen Job. So, ich hatte nie einen richtigen Job.
Ich hatte viele Jobs.
Und jetzt, das würde mich so ein bisschen interessieren, Maris. Du hast ja, wann kam denn bei dir so diese Entscheidung, selbstständig zu werden? Wow. Und was hast du davor gemacht, beziehungsweise wie ging es dir damit so? Das ist so ein bisschen das.
Da kann ich auch niemandem raten, meinem Beispiel zu folgen. Auch das war wieder eine dumme Idee, die ich einfach nur irgendwie gut tragen konnte. Ich war früher mal Schulsekretärin in Offenbach.
Offenbach, ja. Da gibt's Schulen.
In welchem?
Das Witzige war, ich war da so ungefähr 19 Jahre alt und es war eine weiterführende Schule. Das heißt, aha, die Schüler waren in der Regel alle so alt wie ich. Also aha, es war so berufliche Zweige und so weiter, ne? Also so zusätzlich zur Ausbildung und sowas, den ganzen Kack und Ei-Klassen und so. Also die waren alle so alt wie ich. Ich weiß noch, wie ich da hinter meinem Tresen saß. Irgendwann kam einer rein und meinte, boah, Alter, dass du da sitzt, ne? Das ist schon wirklich krass. Und dann dachte ich, habe mich da einfach hingesetzt. Und die Schule hat mir irgendwann verboten, auf dem Lehrerparkplatz zu parken, weil alle Schüler dachten, ich wäre einfach die Erste, die es vormacht.
Nein.
Und dann haben die Schüler angefangen, den Lehrerparkplatz zu besetzen.
Oh. Du Rebellin.
Ist da nicht Hafti? Kommt Hafti nicht aus?
Offen? Klar.
Aber das kann schon sein, ja.
Klar. Aber der fährt war nicht kein Auto mehr, ne?
Sein MPU-King.
Ja, und war wahrscheinlich auch nicht auf der weiterführenden Schule bei ihr.
Ja, das ist
bei mir nicht, gar nicht nee.
Hacken, aber bei ihr nicht.
Das ist bei mir nicht.
Witzige ist ja, ich habe ja wirklich 5 Jahre lang dauernd Workshops gemacht in Schulen. Also so durch die Republik, alle Schulen. Und ich glaube, um die 800 Workshops gemacht, also Einrichtungen ohne Ende gesehen, Lehrerzimmer ohne Ende gesehen und natürlich auch Sekretariate ohne Ende gesehen. Und ich weiß, wie wichtig das ist dann schon beim Reinkommen, weil du kennst dich ja nicht aus, du bist neu in der Schule, dann suchst du halt erstmal das Sekretariat auf und da beginnt es schon. Wärst du jetzt die gewesen, die gesagt hätte, weil ich muss dann zum Rektor oder zu dem Lehrer und da ist es schon so, da erkenne ich schon den Vibe der Schule. Wie war der Vibe bei euch?
Furchtbar. Ich habe alles daran gehasst. Ne? Also ich bin aber allgemein, ich bin ein beschissener Arbeitnehmer, das muss ich direkt dazu sagen. Also
bitte?
Ich glaube,
alle,
kann das
die
nicht
gerne
gut.
selbstständig sind. Also wer gerne selbstständig ist, ist ein beschissener Arbeitnehmer.
Aber natürlich so. Manchmal siehst du jemanden, der irgendwo angestellt ist und dann denkst du, ja, du wärst besser selbstständig. Ja.
Ja, es gab oft Unstimmigkeiten, nenne ich es einfach mal, weil wenn ich halt mit irgendwas nicht einverstanden bin, dann sage ich das, ne? Also, weiß ich nicht, es war halt nicht so. Ich kann nicht irgendwo sitzen und was Dummes tun und sagen, na gut, dann tust du halt was Dummes. Mhm. Das schaffe ich einfach nicht, da komme ich innerlich nicht mit klar.
Ja.
Naja, dementsprechend glücklich war ich auch in dem Beruf. Da habe ich halbtags gearbeitet und die andere Hälfte des Tages auf der Airbase in Hanau. Die war da noch ziemlich groß. Und da habe ich für so ein englisches Unternehmen einfach so deutsche Korrespondenzen gemacht. Aber das war auch ultra langweilig. Also die Leute waren nett und so, aber es war halt echt kackenlangweilig. Haben einen Tag damit verbracht, mir einen Pfefferminztee nach dem anderen reinzuprügeln, nur damit die Zeit irgendwie rumgeht. Weil du so die 7 Minuten immer abpassen konntest. So, okay, 7 Minuten weniger. Gut so.
Das klingt aber, als wärst du ein hervorragender Arbeitnehmer. Also keine Ahnung, ich stelle dich ein.
Nee, auf gar keinen Fall.
Großartige Beamte, ja.
Ja, Beamte vielleicht noch. Da könnte ich drüber reden.
Aber da darfst du auch nicht sagen, was du möchtest.
Und dann kommst du dieser Moment, wo du... Wie hast du dann gesagt, okay, warte mal, ich brauche was anderes so?
Nee, also im Moment würde ich das jetzt, also weiß ich nicht. Ich stand auf einer Hausparty von einem Jungen namens Bene. Und da stand ich halt so dumm in der Ecke rum. Also ich trinke keinen Alkohol und ich rauche nicht. Und deswegen waren Partys immer so ein, ja, okay, ich warte halt, bis jemand nach Hause gefahren werden muss. Ne? Ich war so der Transporter halt meistens.
Ich hätte das Angebot angenommen. Rotze voll.
Und da stand ich halt so dumm in der Ecke rum. Und dann kam jemand zu mir, der hieß... Also den haben immer viele intern Penisbilder Basti genannt, weil der wohl öfter mal seinen Pimmel verschickt hat. Und er saß da und fing dann an, sich mit mir zu unterhalten und so. Und irgendwann meinte er, boah, Maris, wenn du übers Malen redest, dann siehst du irgendwie richtig glücklich aus. Mach das doch beruflich. Und ich dachte mir, Basti, ja, mache ich. Und habe am nächsten Tag dann meine Kündigung geschrieben, bin montags drauf zum Arzt, habe dem erklärt, wie unglaublich schlecht ich mich fühle. war dann die nächsten 3 Monate krankgeschrieben und habe dann halt angefangen zu malen. Also
war ja nicht
mich
mal gelogen,
selbstständig,
ne?
Zu malen.
Dass du dich so schlecht fühlst in dem Job. Also.
Nee, es war vielleicht, also nee, gelogen nicht.
Ich kann mir das so gut vorstellen, wie du dann später dem Basti geschrieben hast. Ey Basti, danke nochmal für den Tipp so. Das war wirklich, du hast dann was angestoßen, was wirklich, danke sehr. Und von ihm kommt so ein Penisbild zurück.
Nee, er hat gefragt, ob ich ein Bikini-Foto hätte als Dank.
So, ja, so, ja, genau. Ja. Nee, aber cool vom Basti. Also siehst du, da hat er auch mal was drauf gehabt. Obwohl er sonst, das ist ja wohl wirklich, Leute, also wir haben jetzt Witze drüber gemacht und wir sind da so drüber gegangen und wir sind auch irgendwie zu Arbeitnehmern dann manchmal, ist man kann, darum geht es uns gar nicht, ob ihr Arbeitnehmer seid, ob ihr selbstständig seid, ob ihr Beamte seid, es geht genau darum, was Maris gerade gesagt hat. Wenn ihr dabei lächelt, wenn ihr über euren Job redet, so dass andere Leute sagen, ey, du wirkst glücklich, wenn du davon erzählst, dann seid ihr richtig. Und das kann nicht jeden Tag sein, das ist auch klar. Es gibt auch mal schwere Zeiten und so. Und wir, auch als Selbstständiger, bist du nicht jeden Tag nur glücklich. Aber diesen Vibe so, ja, wenn das der Vibe, wenn ihr leuchtet, wenn ihr darüber redet, wenn ihr einen Glow habt, dann seid ihr richtig.
Und dass es sich vielleicht nicht die ganze Zeit wie Arbeit anfühlt, das ist für mich immer so ein Indikator. Also das, was du gerade gesagt hast, absolut richtig. Nicht alle Facetten vom Selbstständigsein sind immer geil und machen immer Spaß und man hat immer Zeit. Nein, hat man überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber man hat, man füllt seine Zeit mit Dingen, die einem wahrscheinlich mehr Spaß machen, im besten Falle, als irgendwo, ja, wo man vorher angestellt unglücklich gewesen ist. Also
ja, also ich persönlich zum Beispiel, ich arbeite sehr, sehr viel mehr als früher als Sekretärin. Ja. Ne? Meine Tage fangen wesentlich früher an und gehen wesentlich länger als früher. Aber ich weiß, wofür ich arbeite und sehe, also ich fühle mich da einfach wohler mit dem, was ich dadurch erschaffen kann, durch die Arbeit und so.
Also ein Kumpel von mir macht, der macht so Kunststuhl und ist besonders irgendwie...
Was macht
der? Der macht aus Stühlen Kunst.
Ah, okay.
Was habe ich gesagt? Kunststuhl.
Da musstest du jetzt
Kunststuhl.
Nachfragen.
Also, ich habe auch Kunststuhl gehört. Es gibt auch Künstler, die verkaufen Kacke. Deswegen.
Entschuldigung.
Da bist du hier im richtigen Chat. Also,
der sagt mir immer wieder, wie schwer es ist, mit Kunst Geld zu verdienen. So. Und kannst du das... Würdest du das bestätigen oder ist das halt, aber weil er ist ganz schnell so bei Klassismus und ich weiß nicht, ob, also ich will ja auch nicht angreifen, das ist wirklich ein guter Freund von mir, aber ich weiß nicht, ob das so der Wahrheit entspricht.
Also er wird mit dem, wie er das empfindet, selbstverständlich recht haben. Ne? Ihm fällt es ja augenscheinlich schwer, Kunst zu verkaufen. Jetzt muss ich sagen, ich habe niemals versucht, zur Kunstszene zu gehören oder mich den klassischen Möglichkeiten an oder zu den klassischen Möglichkeiten zu befleißen, Kunst zu verkaufen, wie Galerien oder sowas. Das habe ich am Anfang zwar mal angedacht, aber mir wurde relativ schnell bewusst, dass ich mehr davon habe, wenn ich mich selbst vermarkte, wenn ich selbst für Kunden sorge, als wenn ich jetzt so eine Art Immobilienmakler suche, der dann an mir verdient und ich dann auch nur was verkaufe, wenn er mich besonders cool findet oder sowas. Grundsätzlich hat dein Freund sicherlich nicht Unrecht. Allerdings glaube ich, dass in der heutigen Zeit hat man wesentlich leichter die Möglichkeiten. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in welchem Preissegment. Als Künstler ist es ja so, dass du, also du kannst natürlich auch nach der Postleitzahl deiner Großmutter deine Bilder berechnen oder du machst es nach Künstlerfaktor oder nach Arbeitsstunden, ganz wie du magst, ne? Aber deine Kunst soll ja auch im Wert steigen. Also bestenfalls und so. Und dazu muss man halt auch dafür sorgen, dass die eigene Bekanntheit steigt. So ein bisschen die Reichweite, die Plattform, die man hat, die Menschen, die einen kennenlernen und, und. Und ich glaube, das ist der Punkt, der vielen schwerfällt. Und Kunst zu erschaffen, die nicht schon 840.000 Mal gesehen wurde... Weil das ist nämlich echt eine Krux. Das ist richtig, richtig eine Krux. Es gibt nämlich einen riesen Haufen Leute, die sagen, mal doch mal was Schönes. Wie wär's denn mit einem süßen Tier? Und die süßen Tiere verkaufen sich auch wirklich gut am Anfang. Ne? Die kriegst du weg für Brot und Butter, ist kein Problem. Aber damit wächst du nicht. Du wächst nicht mit süßen Tieren. Du brauchst deinen Unique Selling Point. Du musst deine eigenen süßen Tiere machen. Die Leute müssen etwas haben wollen, weil sie sagen so, oh, das ist ein Roman, oder? Das ist ein geiles. Erkenne ich sofort, ist ein Roman. Habe ich Bock drauf. Habe ich Bock auf dieses süße Romantier. Und dann, Romantier, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
Wenn man denkt,
und so verschafft man den Menschen und sich selbst einen Grund, warum sich die Bilder besser und schneller und wertiger verkaufen. Mhm. Aber das ist halt tatsächlich gar nicht so. Ja, also das muss man schon auch wollen. Ne? Viele Leute lassen sich ja zum Beispiel auch vom Kunden so ein bisschen erpressen. So, bitte was? Also meine Nachbarin, die macht Window Color 2 Löwen für 10 Mark.
Ja.
Und dann denkst du dir, oh fuck, Alter, wenn die Nachbarin Window Color Löwen für 10 Mark macht, kann ich doch hier nicht 100 verlangen. Und da lassen sich halt ganz viele Leute ganz schnell kleinreden. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit.
Du hast jetzt nicht wirklich gesagt, wo es deine Kunst gibt. Und ich finde, wo ich es natürlich gefunden habe, ist natürlich deine eigene Website. Über
das ist auch der Volanes, einzige Ort, an dem es die gibt.
Volane Maris Rauch, also wirklich einfach V-O-L-A-N-E eingeben. Und dann kommt ihr auf die Website und dann findet ihr Bilder. Und da gibt es auch wirklich auch, also es geht schon, es geht bis höherpreisige und es geht aber auch schon kleinere Werke kann man auch schon finden für den kleineren Geldbeutel. Also guck da gerne mal vorbei. Jetzt hast du aber trotzdem wieder was gesagt, wo ich natürlich jetzt wieder, weil ich kann ja Sachen auch immer nicht gehen lassen. Jetzt immer wieder beim Talent. Denn das, was du gesagt hast, ist ja, das interessiert mich jetzt mal ein bisschen. Das eine ist ja, okay, ich schaffe Kunst und das ist ein Werk, das ich verkaufe. Und das andere bist du. Das ist sich selbst zu einem Teil, also zu einem Kunstwerk, zu einer Kunstfigur, wie man so will, zu stilisieren und dadurch eben Menschen einen Anreiz zu schaffen, das zu kaufen, was ich produziere.
Ja, wobei ich gar nicht unbedingt finde, dass es dich als Person braucht, aber deine Bilder brauchen halt schon ein Merkmal, damit dein Stil wieder zu erkennen ist, damit deine Handschrift da drauf ist. Okay. Dich als Person per se braucht es nicht. Also mich oder meine Bilder werden auch erkannt, ohne dass die Leute viel über mich wissen. Mhm. Gott sei Dank. Also bin ich sehr dankbar für, dass das so ist. Ne? Aber ich denke auch, dass der Künstler nicht unbedingt von der Kunst zu trennen ist. Aber da sind wir dann beim nächsten sehr schwierigen Thema.
Finde ich super. Aber es ist wirklich, ist nämlich schön zu sehen, weil du uns ja auch mitnimmst auf dem Schaffensprozess. Man kann sehen, wie diese Bilder entstehen. Ich sehe hier auf deiner Website ein Bild, das noch nicht fertig ist, zum Beispiel auch, das noch im Prozess ist.
Ja,
das ist ja schon, das ist ja schon sehr besonders. Also das gab es ja vielleicht
ein Phänomen,
was Neues. Und dann auch zu sagen, hey, schau mal, da ist das Bild, das habe ich gesehen, das haben hier, jetzt nehmen wir noch ein bisschen dieses Social Media Ding dazu. Hey, dieses Bild haben jetzt bereits 100.000 Leute gesehen. So, ne, über die letzten Wochen. Und das macht natürlich schon noch mal was aus.
Ja, selbstverständlich. Also das, ich liebe das, die Leute mitzunehmen. Ich hasse es nämlich beim Malen, und das ist auch sowas, das triggert mich fast so doll wie dieser Talentpunkt, wenn die Leute da so ein Bohai drum machen, wenn die da so ein Geheimnis draus machen, weil sie Angst haben, jemand klaut ihnen die Technik oder die Idee oder wenn du Angst haben musst, jemand stiehlt dir die Idee, dann bist du nicht gut genug im Machen. Ne, dann fehlt dein eigener Stil, dann fehlt deine Handschrift, das dann fehlt deine voll. Prise Salz dabei. Wenn du Angst haben musst, dass dir jemand eine Bildidee klaut, weil nicht nur darum geht es.
Hammer.
Und dann nehme ich die Leute total gerne mit, wie das entsteht, weil ich denke, wenn du anderen zuschauen kannst, wie sie etwas erschaffen, kann dein eigener Prozess daran ja nur wachsen. Und deswegen finde ich das total schön, wenn Leute mir zuschauen können, dann habe ich das Gefühl, vielleicht bringt es denen ja irgendwas, wenn die ihre Bilder machen oder so. Und gleichzeitig hat es natürlich den großen Benefit, dass Leute beim Entstehen des Bildes zuschauen können und dann auch eine ganz andere Verbindung zu einem Bild kriegen. Also nehmen wir mal an, du hast die Vorlage schon gesehen, wie die entsteht und sagst, oh, das ist ja, weiß ich nicht, ist ja eine nette Idee oder bla bla bla, weiß ich, kannst ja auch scheiße finden. Und dann siehst du, wie es gemalt wird und so, und dann kriegst du eine ganz andere Beziehung zu dem Bild, was dann letztendlich rein vom Marktwirtschaftlichen auch viel dazu führt, dass du sagst, ja Mann, das Baby habe ich gesehen, wie das da rausgeschlüpft ist, das will ich haben, das muss an meiner Wand hängen.
Ja.
Und deswegen hat das ganz viele positive Aspekte für mich, zu zeigen, wie ich Dinge mache.
Ich finde das, generell einen sehr, sehr guten Tipp, auch für Unternehmertum. Weil dieser Punkt, den du gerade gesagt hast, ey, wenn du Angst hast, dass man dir eine Technik oder deine Idee klaut, dann hast du nicht genügend Personality da drin. Dann, das trifft den Nagel zu 100% auf den Kopf. Wie viele Leute sehe ich, die irgendwie mit ihren Ideen so hinter, und ich muss mich selber ja auch damit ansprechen, weil es ist ein Lernprozess, dass man sich selbst so weit vertrauen kann, dass man in Ordnung ist, dass man gut so ist, wie man ist, und dass Leute einen so annehmen und lieben, wie man ist. Und das ist, glaube ich, ein riesen Issue bei der ganzen Sache, warum Leute Dinge hinter verschlossenen Türen machen.
Ich will noch mal kurz was zu dem sagen bezüglich der Konkurrenz, also bezüglich deinem eigenen Stil und ob du nicht Angst hast, dass dir jemand was klaut. In meiner Welt gibt es das gleiche Phänomen. Also ich werde auch oft gefragt, ob ich nicht irgendwie bei Angst habe, dass mir andere Damen, andere Kolleginnen Ideen für Videos, Ideen für Bilder und so weiter stehlen. Aber wenn man was tut, was man liebt, was du, Maries, auch eingangs schon gesagt hast, dann tut man das auf seine ganz eigene Art. Und wenn jemand kopiert, dann ist es trotzdem niemals so gut wie das Original. Und deswegen braucht man auch keine Angst vor Konkurrenz haben, wenn man selbst ist in dem Moment. Also das löscht jeden Konkurrenzgedanken aus meiner Sicht einfach aus. Und was du tust mit deinem Zeigen, ist einfach nur anderen ein bisschen Inspiration geben und ihren eigenen Stil damit vielleicht selber finden zu können.
Was ich super interessant bei dir noch fand, weil wir jetzt über Stil ganz viel geredet haben. Und wie ist deine Verbindung zum Graffiti? Weil ich habe das gelesen über dich, dass du vom Graffiti, also erst mit Spraydosen, mit Sprayen angefangen hast und dann irgendwie, kannst du das mal für mich nochmal genauer umreißen? Was ist die Verbindung?
Also früher habe ich angefangen, illustrativ zu malen. Das heißt, okay, mit Zettel und Stift einfach, ne? Und irgendwann, ich habe immer so Kinderbücher illustriert, um Geld zu verdienen, aber wirklich richtig schlimme Schinken. Also wirklich richtig schlimme Schinken. Oh, ja, also das, ich finde Kinderbücher toll, aber das waren wirklich, das waren, wow. Das eine war ein Kinderbuch über Oktopusse. Und der eine Oktopus ist gestorben und die, ja, kann auch sein, keine Ahnung mehr. Ich bin ja kein Deutschlehrer. Der eine Oktopus ist gestorben und die Mutter hat die Haare von dem Oktopus an die Wand gepinnt und hat ein Bild drumherum gemalt. Und das war ein Buch für Sechsjährige, wo ich denke, Bruder, weiß ich nicht. Also, naja, und da hatte ich keinen Bock mehr auf Illustration. Es hat mich einfach abgefuckt ohne Ende. Ich hatte keine Lust mehr, mich mit Leuten zu beschäftigen, die sagen, mal das, mal das, mal das, mal das und das muss so und so sein und das ist das Storyboard und so. Und dann habe ich mir Dosen bestellt im Internet, weil ich dachte, gut, so klein auf Papier hast du keinen Bock mehr, dann machst du halt groß auf der Wand. Das ist das krasse Gegenteil, ist gut. Und dann habe ich mir einfach Dosen bestellt und das Erste, das war auch richtig peinlich, da habe ich auf Facebook damals noch einen Post gemacht und gesagt, jo, ich habe mir Dosen bestellt, ich habe aber keine Ahnung, wie man die benutzt. Und dann hat ein Freund von mir geschrieben und gesagt, Maries, lösch das bitte, das ist mir so peinlich. Die Leute können mich nicht in deiner Freundesliste sehen und du weißt nicht, wie man Dosen benutzt.
Cool. Mich würde eher interessieren, was es für eine Wand war. Hast du dir eine öffentliche Wand gesucht?
Das
natürlich nicht.
Nee, ich kann nicht so schnell rennen. Also hast du mich mal angeguckt. Das letzte Mal gerade 2008, dass ich und öffentliche Wände. Ich muss da entweder mit der Anzeige rechnen und die bezahlen können oder ich gehe nicht an eine öffentliche Wand.
Oder mit Scouten.
Gut, ja klar. Die ersten Sachen, die ich gemacht hatte, waren so auf irgendwelchen Styroporplatten, die ich noch irgendwo im Keller rumfliegen hatte. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, die hatte ein Haus neben der Grundschule. Und weil ich wusste, dass die so, ach, die ist sehr experimentierfreudig und so eine schöne Wohnentante. Und da habe ich gesagt, yo, ich mache dir dein ganzes Haus bunt, du musst mich nur lassen. Die so, ja, okay, wie? Und ich so, weiß ich noch nicht. Und sie so, na gut, okay, muss ich es bezahlen? Ich so, nein. Sie so, wie bezahlst du es? Keine Ahnung. Und dann habe ich halt einfach so einen kleinen Briefkasten vorne hingehängt und habe gesagt, yo, spenden hier und ihr könnt mir den ganzen Tag beim Malen zugucken. Und das hat sich tatsächlich finanziert, Alter.
Geil. Wow. Aber hier hast du ja schon wieder das Nächste. Wir haben so viel jetzt, weil es gibt ja, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, letztes Jahr war auf jeden Fall Umfrage, Top-Beruf bei jungen Menschen, Influencer. So, das ist natürlich bedenklich, als alle, die damit ihr Geld verdienen, wissen wir, okay, es werden wenige davon am Schluss leben können. Aber du hast jetzt schon wieder was gesagt, was ich jedem mitgeben kann, der fragt, ey, wie geht es oder wie kann ich es vielleicht schaffen? Das eine war, erstmal musst du lieben, was du machst. Und das Zweite war jetzt auf die Frage, so, wer bezahlt ist, erstmal, ich möchte es einfach machen. Also ich möchte es machen. Das sehe ich hinterher so, weißt du? Oder das sehe ich dabei oder mir fällt unterwegs was ein. Also wenn ihr nämlich aus Geldgründen da reingeht, dann seid ihr hier falsch. Also sowohl als Content Creator meiner Meinung nach, wie auch als Künstler, als Kunstschaffender. Da gibt's andere Jobs, dann werdet Banker so. Ne? Und
absolut.
Genau,
ich glaube, es ist auch ganz wichtig, Dinge einfach zu probieren. Also die meisten Sachen lernst du ja einfach beim Machen. Ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit gehadert hätte, ob ich da wirklich das Haus anmalen soll. Also ich finde das Haus grottenhässlich. Ich finde das richtig scheiße.
Ich würde da nicht drin wohnen wollen. Ich würde da nicht wohnen wollen.
Und so, aber die ist zufrieden.
Und zur Grundschule rüber irgendwie noch sowas, ein Mittelfinger oder so drauf gemalt wahrscheinlich.
Nein, es waren alles ganz taugliche Motive.
Aber was waren das denn? Also das interessiert mich jetzt. Was waren denn das für Motive?
Also ach, da war alles Mögliche dabei. Ich habe kleine, so, ja, quasi so mystische, so fiktive Welten halt gemalt. Salzstreuer, die in die Luft hängen oder, ach, keine Ahnung, irgendwelche Bienchen, die da rumfliegen. Neben dem Bienchen ist dann auch irgendein Drache gewesen oder so. Das sah aber wirklich alles gartelig und gorkselig aus. Ich habe halt immer nur darauf geachtet, dass die Kinder möglichst glücklich dabei aussehen, wenn die mir zugucken, damit ich wusste, ich verstöre hier niemanden nachhaltig. Und ansonsten sollte mir das ja nur dienen, damit ich so ein bisschen mit der Dose umgehen lerne. Stil findet man nicht. Der entwickelt sich und der entwickelt sich auch immer weiter. Also du machst etwas und während dem Machen wirst du zwangsläufig besser und dann wirst du auch anders. Du fängst an, Sachen zu mischen, die unüblich sind oder, weiß ich nicht, probierst halt andere Techniken aus oder findest du deinen eigenen Zugang zu einem Medium oder einem Material und das Ganze bildet dann so deinen Stil. Ich würde mir ins Knie schießen wollen, wenn ich sagen würde, ja, das ist jetzt mein fester Stil, so male ich die nächsten 60 Jahre, Alter, dann ich würde die Pinsel wegwerfen. Ich fände es furchtbar, wenn sich das nicht mehr entwickeln würde. Nichtsdestotrotz hast du ja aber mit der Zeit, die du malst, eine Handschrift und auch ein Stilwechsel wird deine Handschrift mittragen. Mhm. Das ist also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Je öfter du etwas machst, umso mehr wird es deins. Also wie Schreiben einfach. Du hast Schreiben in der Grundschule gelernt, du hast die Buchstaben generisch an der Tafel gesehen und dann hast du die für dich adaptiert, du hast die übernommen, du weißt, wie man das A schreibt, aber dein A ist dein A. Und egal wie weit oder welchen Stift du nimmst, dein A wird dein A bleiben. Und dann probierst du mal eine neue Form von A. Okay, kein Bock mehr auf Schreibschrift. Bin eher so ein Druckbuchstabenboy. Also kombinierst du Druck und Schreibschrift miteinander. Und so ist es beim Malen und bei allem anderen meiner Meinung nach auch.
Und geht dir das so, also wie mir, wenn ich zum Beispiel alte Werke, in Anführungszeichen, alte Videos, alte Shootingbilder und so von mir sehe, damals dachte ich, das ist jetzt das Beste, was ich auf den Markt bringen konnte. Und so 5 Jahre später gucke ich da drauf und denke mir, boah, ich habe mich krass weiterentwickelt. Aber ich habe die Entwicklung selber nicht wahrgenommen. Ja. Wie geht dir das? Also merkst du so, oh, ich habe mich jetzt aber verbessert zum dann und
ja,
dann.
Also das so rückblickend sieht man natürlich immer, was jetzt besser ist oder sowas. Ne? Ich habe aber manchmal auch während dem Malen, dass ich was, also dann habe ich halt irgendwas gemalt. Also ist nicht so, dass ich nicht mitkriegen würde, was ich mal, aber oftmals, du bist halt da im Prozess, ne? Und so richtig gesehen, was du machst, siehst du ja, also so richtig sehen, was du machst, kannst du ja erst, wenn du einen Schritt zurückgehst und dann mal guckst, was da überhaupt passiert ist. Weil solange du das nicht machst, beschäftigst du dich ja mit einem Detail quasi, ne? Und dann denke ich mir am Ende, also während dem Malen denke ich mir auch manchmal, was machst du für eine Scheiße? Das sieht doch total affig aus. Und wenn ich mir dann später das Video angucke, denke ich mir, ach ja, nö, ist doch toll. Schön lassen. Und wenn ich mir das Video dann 3 Jahre später angucke, denke ich mir, ist schon okay, dass das
war doch scheiße.
Aber es ist doch immer so im Leben. Also es ist immer so ein Lebensding. So, ja. Man sagt ja, man muss auf den Balkon gehen, um Situationen betrachten zu können. Ja. Ob das jetzt bei Kunst so ist, selbst beim Sport, wenn du da nur rennst so und du niemanden hast, der dir die Perspektive von oben erklärt oder im Unternehmertum, dann bist du halt der Esel, der eine Karotte verfolgt.
Wir haben jetzt über Stil geredet, beziehungsweise über so diese eigene Note, die eigene Handschrift, die sich weiterentwickelt. Hast du manchmal als Kunstschaffender, der Kunst verkauft, sind ja die Leute, also deine Kunden sind ja schon auch wichtig. Wie ist es, wenn sich nämlich der Stil weiterentwickelt oder die Handschrift sich verändert auf eine gewisse Art? Wie oft denkst du daran, hey, wird es neue Kunden bringen oder sind wir die alten Kunden, werden wir weg? Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Spielst du fürs Publikum?
Nein. Tatsächlich nicht, weil das auch so eine Katze ist, die sich in den Schwanz beißt. Angenommen, du hältst an einer Machart fest, weil sie sich gut verkauft, dann wirst du weniger Spaß an der Machart haben, du wirst weniger Qualität machen können, du wirst dich nicht weiterentwickeln und das wird dann im Endeffekt auch die Leute langweilen. Auch die Machart irgendwann richtig toll fanden, die haben sich satt gesehen. Wenn du dich weiterentwickelst, verlierst du zwar Leute auf der Strecke, die diese Entwicklung nicht mögen, du findest aber in Zukunft ja andere Leute, ne? Es ist ja einfach die Natur der Sache einfach. Kommst du ja gar nicht drum herum. Wenn du die Straße weiterlaufst, kommst du zur nächsten Ampel halt. Das passiert halt einfach so. Deswegen, ich würde niemals, nur weil jetzt jemandem besonders gut gefällt, wie ich
keine Ahnung, wie ich früher Graffiti gemalt habe, würde ich niemals wieder zurück in die Graffiti-Sache gehen und nur noch Fassaden malen oder würde jetzt wieder anfangen, Kinderbücher zu malen oder so. Ich würde bestimmt mal wieder ein Kinderbuch malen und mal wieder eine Fassade machen, aber ich würde jetzt nicht nur, weil es sich gut verkauft, sagen, ja, okay, dann wieder dahin.
Empfindest du denn sowas wie Leistungsdruck? Also kommt es überhaupt vor? Weil wenn du meistens das malst, was du malen möchtest, frage ich mich, ob dieser Druck einer selbstständigen Person da auch hochkommt oder ob du dich davor schützen kannst.
Ich glaube, dazu ist das zu eng betrachtet. Also bei dem Malen per se habe ich keinen Leistungsdruck. Obwohl, letztes Jahr hatte ich kurz Leistungsdruck. Da habe ich nämlich von einem auf dem anderen Tag entschieden, dass ich mit einem bestimmten Medium nicht mehr malen will. Ich hatte so eine selbstgebaute Maschine, mit der habe ich immer so eine Art Airbrush gemacht. Und dann habe ich quasi abends entschieden, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Hab alles reicht. Weggetan, was ich damit zu tun hatte, hab mir Ölfarbe gekauft und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt musst du das halt schnell lernen. Ne?
Aber wie kam es dazu? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie kam es zu diesem abrupten, diese Maschine, wenn ich nicht mehr, ich kaufe jetzt Ölfarben und male mit Öl?
Ich bin eine ultra trotzige Person. Aha. Keine Ahnung. Da reicht so ein Impuls und dann sage ich, nee, fuck you, mach ich nicht mehr. Sehe ich nicht, mach ich nicht mehr. Blö. Und dann lege ich das weg und dann ist aber auch vorbei. Also ich würde das ist rum. Das ist auch nicht unbedingt die klügste Art, Dinge zu machen. Ich hätte auch einfach so einen fließenden Übergang machen können und dann.
Es ist eine sehr authentische Art und das schätzen wir, glaube ich.
Also da hatte ich mal Leistungsdruck, aber ansonsten ist die Malerei kein Leistungsdruck für mich per se. Wo manchmal Druck entsteht, ist dann tatsächlich eher das, oh, jetzt hast du davon kein Video gemacht oder sowas. Jetzt musst du mal gucken, dass du das noch irgendwie aufnimmst. Aber dann, das ist auch nichts, was ich so argwöhnisch betrachte. Aber da merke ich so ein
ist es, Mann. Weil wir gerade bei diesem Prozess waren, des Stils und wir tief in der Malerei irgendwie sind. Glaubst du, dass das bei jedem Kunstschaffenden so ist? Denn wenn Musiker sind ja auch Künstler und wenn die ihren kommerziellen Erfolgsding gefunden haben, so dann reiten die Welle ja so lange, bis die tot ist. So.
Da ist aber auch, glaube ich, ein Denkfehler, weil die haben ja auch Verträge. Ich glaube, so ein Musiker per se entwickelt sich auch weiter, auch stimmlich oder kriegt Lust, was anderes zu spielen oder so. Aber wenn du jetzt einen Vertrag hast mit irgendeinem Label und dann sagst du, nö Leute, also die Konventionsstrafe über 600.000 Euro, kein Problem, die habe ich in der Hosentasche, hier, ciao. 30 Jahre jetzt keine eigene Single rausbringen, auch gar kein Problem. Das ist ja dann wieder eine andere Verbundenheit, die dann haben, ne? Eine vertragliche Verbundenheit. Ich glaube aber schon, dass jeder Musiker für sich tatsächlich sehr experimentierfreudig ist und dann bei sich zu Hause oder in, weiß ich nicht, wie heißt es dann, Jam-Sessions oder so. Ich bin überhaupt nicht musikversiert, deswegen keine Ahnung. dass die dann schon sehr, sehr kreativ sind im Umgang damit.
Das eine ist so dieses, okay, wenn das Publikum nicht mitgeht, wenn die Community nicht mitgeht mit einer Stilentwicklung, hast du vollkommen recht, dann findet man neue Leute. Ich habe vor einem Jahr YouTube aufgehört. Und dann ist direkt das aber auch passiert, was man damit rechnen muss. Und das ist so eine schöne Überleitung zu einem anderen großen Thema, in dem du nämlich richtig, richtig stark bist. Das Reagieren auf ungefragte Kritik beziehungsweise Kommentare. Man spricht ja von Hate-Kommentaren. Ist das natürlich ein weiter Begriff, aber da gehört ja dann auch sowas dazu. Die alten Sachen fand ich besser, der neue Scheiß scheiße so. Oder mach doch mal wieder das oder so. Ne? Das geht auch, hängt damit alles zusammen. Und ich würde gerne einen Satz, den ich bei dir gefunden habe, voranstellen noch und dann gerne die Diskussion aufmachen. Und da zwar hast du geschrieben, ich möchte von denen kein Eis. Warum sollte ich Kritik wollen, wenn ein Hate-Kommentar? Hast du gefunden? Ja. Hast du mal gesagt in irgendeinem Interview? Also jetzt meist nicht an die Community gerichtet, aber an Hate.
Ja, warum, wenn die Person mich doch sonst nicht interessiert, warum sollte ich Kritik von ihr wollen? Kritik ist ja etwas, was von Menschen relevant ist, deren Meinung mich interessiert. Ich würde jetzt von niemand Fremden, den ich nicht kenne, dem ich in keiner Form vertraue, ein Eis annehmen. Warum sollte ich meine Arbeit von der Person beeinflussen lassen? Also ich sehe das gar nicht. Ne? Ich habe das auch schon mal in irgendeinem anderen Interview, glaube ich, gehabt, das Thema, da du kriegst dein
dein Leben lang eingetrichtert, du sollst fremden Personen nicht vertrauen, nicht mitgehen und, aber glauben, wenn sie dich kacke finden sollst. Ja. Darauf sollst du dann was geben, das ist gar kein Problem. Und deswegen, weiß ich nicht, ich sehe das halt einfach gar nicht so. Mich juckt es auch nicht, wenn Leute meine Bilder scheiße finden, wenn die mich nicht mögen. Das ist so ein okay. Also wir müssen ja nicht zusammen Eis essen gehen. Wir können das ganz getrennt machen und dann passt das.
Du bist ja jetzt selber Mama.
Ja.
Glaubst du, also deine Mama, also jetzt wir, also hier, wir haben sehr viel mit Kids zu tun, die aufgrund von Traumata im Elternhaus später für uns komplett nachvollziehbare, fürchterliche Lebensgeschichten reproduzieren oder erleben, einfach aufgrund, wir können es, weißt du, wir erleben es jeden Tag. Roman arbeitet im Bereich, ich arbeite im Bereich, also Nina ist auch schon die ganze Zeit hier dabei.
Und ich war selber ein Wichser.
Wir waren ja selber, aber wir erleben auch noch viel Schlimmere und können immer sagen, das war ziemlich einfach. Und jetzt hast du aber hier sowas extrem Resilientes, etwas, was so wirklich, also du hast da, das, weißt du, wo das herkommt? Also hast du das, hat da deine Mom was richtig gemacht? Erinnerst du dich? Ist es, wie setzt du es um, dass deine Kinder später die gleiche, weil die leben in einer Welt, in der noch viel mehr Fremde auf sie einprügeln werden als auf uns, weil es jeden Tag mehr werden. Wie machst du, dass deine Kids diese Einstellung auch haben können, die du da hast?
Also ich kann ja jetzt nicht in die Zukunft gucken, ne? Ob die das dann tatsächlich mal so verinnerlichen, wie ich mir das wünsche, das weiß ich nicht. Aber ich versuche einfach immer die richtigen Fragen zu stellen. Wenn jetzt zum Beispiel mein Sohn hat einen Fukuhila und ein anderer Junge in der Schule fand den Fukuhila blöd und dann war er darüber traurig und dann habe ich gesagt, ja, wer ist das denn? Magst du den? Findest du es wichtig? Findest du seine Frisur toll? Und alles war so ein nee, ist halt aus der 2. Klasse. Nee, der ist immer kacke und so. Ja, okay, und warum? Warum willst du die Frisur, die er mag? Das, und irgendwann hast du die halt dann an einem Punkt, an dem die sagen, ja, weiß ich ja auch nicht. Okay, ciao. Und dann gehen die halt aus dem Gespräch raus und mit ein bisschen Glück, wenn man das oft genug wiederholt, nehmen die was mit.
Wer von uns will zuerst auslassen?
Du.
Roman und ich sitzen hier. Also ich wollte jetzt fast sagen, wir haben beide einen Ständer. Das meine ich nicht. Wir sind aber excited. Wir finden es so toll, weil die Antwort ist normalerweise immer, wenn man sagt, hey, ja, wie machst du das denn, Kinder? Ja, ich sage ihnen. Ja, ich zeige ihnen. Ja, ich im Grunde beantworte ich ihnen. Aber du hast gesagt, ich stelle die richtigen Fragen.
Jawohl.
Das habe ich dann, glaube ich, also in meinen 10 Jahren Jugendarbeit habe ich das ja noch nicht von einer Mutter gehört.
Nee, das ist ein sehr therapeutischer Ansatz eigentlich.
Und Wahnsinn.
Typisch mütterlicher, deswegen mega.
Voll. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich finde das halt total gut, von Anfang an durch diese Fragen einen Selbstwert zu schaffen. Denn ich sage jetzt nicht normalerweise, aber in der Regel, in der Mehrheit wird einem anerzogen oder wird vielen Menschen anerzogen, dass sie Everybody's Darling sein müssen. Mhm. So, und was passiert, wenn du Everybody's Darling bist? Dann verschwindest du in der Bedeutungslosigkeit. So, und das ist, und vor allen Dingen weißt du selbst nicht, wer du bist. Und ja, das ist total geil. Also wirklich, du rennst bei mir offene Türen ein.
Und allgemein hast du dir deine Welt so eingerichtet, dass du dich da wohlfühlst. Ich habe da ein Stichwort im Kopf, was auch zu der großen Filmpremiere passt, wo du wahrscheinlich über deinen Schatten springen musstest. Ah. Denn du hast eine kleine Reiseangst, oder?
Ja, ich hasse Verreisen.
Und das ist so verrückt in dem Sinne, weil du so ein offener und eloquenter und vor Energie sprudelnder Mensch bist. Und ich kann mir vorstellen, dass bei vielen direkt so das Narrativ entsteht, ja, die hat ja keine Probleme, auf andere zuzugehen und rauszugehen und in der Welt unterwegs zu sein.
Ja,
willst du
also
mal was dazu erzählen?
Ich habe grundsätzlich auch kein Problem, auf andere zuzugehen. Ich habe nur ganz oft keine Lust, mit Menschen zu interagieren. Also ich erwische mich zum Beispiel morgens dabei, wenn der Luis nicht mit Verkäuferinnen redet oder sowas oder Verkäufern, dann überlege ich, will ich mit der Frau vom Bäcker reden oder hole ich mir lieber so ein abgepacktes Toastbrot und esse einfach das? Das sind dann schon Überlegungen, die habe ich morgens. Einfach nur, ob ich Lust habe zu reden oder nicht. Deswegen bin ich aber nicht introvertierter als andere. Ich wäge nur genau ab, ob ich Bock habe zu reden oder nicht. Und ist mir das Toastbrot dann näher oder die Konversation? Und beim Reisen ist, ich hasse so viele Dinge am Reisen. Also erstmal, ich habe ja dann gar nicht alles dabei, was ich potenziell dabei haben möchte. Und dann fängt diese ganze Packerei an. Also ich habe nicht Angst, was zu vergessen.
Geht aber bei den Socken schon los, ne?
Ja, zum Beispiel, also nehme mal an, also ich habe Socken für bestimmte Temperaturen. Wenn es jetzt so ist wie draußen, habe ich etwas, also nicht dicke Socken, aber halt so ein bisschen baumwolligere Socken. Mhm, ne? Also je neuer, umso besser quasi. So frische Sportsocken quasi. So, ne? So neu gekauft, die sind die besten für die Temperaturen. Im Sommer habe ich eher so ganz dünne Söckchen. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und mir fällt spontan ein, ich möchte gerne die Socken wechseln, dann habe ich ja gar nicht alle Socken dabei, die ich wechseln möchte. Also so an meinen Schrank kann ich einfach gehen und sagen, ja, ich möchte jetzt die mit den Ananas anziehen, weil ich fühle mich gerade so, als bräuchte ich Ananassocken. Mhm. Und dann ziehe ich die an und wenn ich auf Reisen bin, dann habe ich einfach verdammt nochmal keine Ananassocken dabei. Und als wir nach Berlin gefahren sind, war meine größte Sorge Bepanthencreme. Warum? Absolut keine Ahnung. Ich hatte kein Ekzem, ich hatte keine wunden Stellen oder so. Aber es war einfach so, was mache ich denn, wenn jetzt meine Lippe rau wird und ich mir gerne Bepanthencreme da drauf schmieren möchte? Und der Luis dann, ja, dann kaufen wir welche. Ich so, ich gehe doch nicht extra los, kauf Bepanthencreme. Hab doch hier 6 Kilo. Ja. Ja, dann nimm die doch mit. Und ich so, aber ich nehme doch nicht einfach so Bepanthencreme mit, auch wenn ich die nicht brauche.
Tja, Dilemma. Weißt du, was da hilft? Da sind Listen sind nicht schlecht. Also meine Frau.
Ja, aber was soll
so
da alles drauf?
Alles.
Ja, aber dann muss ich ja doch alles mitnehmen.
Nein, weil dann kannst du es einmal, du musst es nur einmal angehen eigentlich. Du machst einmal, okay, länger und einmal wirklich Kurztrip. Und der Kurztrip, der zwingt dich dann halt zu reduzieren, massiv zu reduzieren. Und du wirst immer noch viel zu viel dabei haben. Aber du sparst dir die Energie, groß drüber nachzudenken nochmal.
Aber da ist ja der Punkt. Ich will nicht reduzieren, was das betrifft. Naja, und dann
hast du großen Koffer.
Das kenne ich, wenn wir in Urlaub fahren. Ein Koffer ist immer halb leer und einer ist immer anderthalb Koffer. Habe ich es richtig gecheckt? Deine Reise ging nach Berlin oder wäre nach Berlin gegangen?
Ich bin dahin gefahren. Also das ist auch
trotz fehlender Bepanthen.
Ich bin hingefahren und ich habe sogar da geschlafen. Normalerweise, wenn wir irgendwo hin müssen, zwinge ich den Luis mit allen mir möglichen Maßnahmen am gleichen Abend wieder heimzufahren. Aber ich habe sogar in Berlin geschlafen. Allerdings sollte ich 2 Nächte da schlafen. Ich bin aber direkt nach dem Event, obwohl wir dann eigentlich noch so zusammen was trinken gehen sollten, so mit Stars und also nicht jetzt mit Channing Tatum oder so, aber so mit den wichtigen Leuten da und so, bin ich aber quasi von der Aktionsfläche ins Auto gesprungen und wieder nach Hause gedüst. Und der arme Mann, also der Luis, der durfte nicht mal pinkeln, weil ich einfach nur heim wollte.
Ich habe das im Vorbeihören gehört. Da hast du in einem anderen Interview gesagt, mein Ex-Mann, Lebensgefährte, zukünftiger Mann.
Oh ja, wir haben uns letztes Jahr scheiden lassen, um dann nach der Scheidung festzustellen, dass wir uns eigentlich können wir nicht ohne einander. Und jetzt haben wir letzten Monat oder so haben wir wieder geheiratet.
Gratuliere.
Wie geil. Ja, danke.
Ich habe mir immer gedacht, da muss man schon auch ein bisschen verrückt sein. Und es hat sich bestätigt, dein Spaß. Ich find's toll. Ich find's toll. Das ist sehr romantisch.
Irgendwie ist das wirklich romantisch.
Ja, weiß ich nicht. Kann sein.
Doch, total. Ihr könnt nicht ohne einander.
Das ist voll.
Wir kennen das bei uns. Ja. Wir haben es zweimal ohne einander versucht. Es geht nicht.
Ja, manchmal klappt es halt einfach nicht, ne? Und dann findest du raus, wie scheiße das einfach ist. Und wir haben beide Beruhigungsmittel gebraucht ohne einander, bis wir irgendwann gesagt haben, so, ja, okay, komm. Alter, dann lass.
Ohne Xanax.
Nee, das waren so, ach, keine Ahnung, so pflanzliche, so. Ja, genau, sowas. Halt. So ein Scheiß.
Jetzt lass uns noch mal gucken auf diese Kommentargeschichte, denn
ja,
es gerne. Ist ja, wir haben jetzt schon gehört, okay, eigentlich kann es uns egal sein, resiliente Erwachsene kriegen das vielleicht auch gut hin und so, wir leben, aber es ist natürlich trotzdem anders. Es ist sehr, sehr schnell, hat es sich entwickelt jetzt, dass du einfach von der ganzen Welt kann dir jemand sagen, boah, du bist scheiße halt. Und jetzt ist es bei dir oder auch bei dir und bei Nina, als Frauen habt ihr nochmal immer eine andere Ebene, weil ich kämpfe schon auch, Roman auch, wir kämpfen schon auch mit Leuten, die uns nicht mögen ohne Grund oder so, aber irgendwie habe ich in meinen 5 Jahren Internet kämpfen, hat eigentlich noch nie jemand mir einen blöd, also aufgrund dessen, dass ich ein Mann
sexistisch.
Bin, sexistisch, hat mir noch keiner irgendwie, ey, und scheiße aussehen tust du auch noch oder was auch immer. Also in die Richtung fahren mir die Leute gar nicht ein, die hassen mich einfach so. Aber bei Frauen habe ich so das Gefühl, dass das ja so super schnell immer auf die, man sieht deine Brustwarze, das machst du doch mit Absicht, das ist doch Ding, bla bla. Du bist eine Meisterin. Du hast einen schwarzen Gurt im Abwehren, im Aikido von Hate-Kommentaren. Wie bist du da hingekommen? Wie ging es dir am Anfang damit? War das immer so? Was für Tipps hast du? Hau mal raus.
durch Livestreams tatsächlich. Ich habe eine Weile auf LaVoo live gestreamt. Ja. Und das ist ja so eine Dating-Plattform. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Also ich habe auf Twitch angefangen und da hatte ich so 3 Zuschauer und irgendwann hatte ich mal so einen Troll in Chat und zufällig auch eine Frau von LaVoo. Mhm. Und aha, die hat dann gemerkt, wie ich mich mit dem Troll unterhalten habe, gesagt, yo, das ist ganz spannend mit dem Malen. Hast du nicht Lust auf LaVoo live zu streamen? Ich gesagt, na, okay. Sie so, ja, du kannst da Geld verdienen. Na, okay. Dann ist das Argument. Warum nicht, ne? Und dann habe ich da die Kamera angeworfen und LaVoo war sehr, sehr gut für mich tatsächlich, so zum Wachsen, persönlich wie auch von der Reichweite her, weil da ist ja, in den Livestreams ist ja jeder, ne, vom Porsche-Fahrer bis zum Trabi-Fan, ist da einfach jeder, der halt Interaktion mit einem Menschen möchte und manche halt auch einen wegstecken oder so. Und in den Livestreams haben die mir halt beim Malen zugeguckt. Und dann hat sich's irgendwann, weiß ich nicht, wurde es immer mehr, dass die Leute halt anstößig fanden, was ich mache und dann halt gesagt haben, du bist hässlich und keine Ahnung, deine Bilder sind scheiße und sowas. Und ach, am Anfang hatte ich noch Moderatoren, die haben das geblockt und irgendwann dachte ich mir, nee, Alter, ich habe keinen Bock, da immer drüber zu lesen. Das ist mir viel zu affig, da jedes Mal die guten Kommentare rauszusuchen. Also habe ich die dann halt mitkommentiert und wenn dann halt, keine Ahnung, einer geschrieben hat, er reißt mir den Kopf ab und scheißt mir in den Hals, dann habe ich gefragt, wo denn sein Yoga-Lehrer ansässig ist, weil das ja schon ein Skill ist, den er mitbringen muss, wenn er das machen möchte. Und so hat sich das dann halt eingebürgert, dass ich auf sowas eingegangen bin. Strange. Und das hatte dann den positiven Vorteil, dass mir beim Malen nicht so langweilig wurde. Die Leute waren ein bisschen unterhalten und ganz viele andere konnten Positives daraus mitnehmen. Also mit der Zeit haben mehr Leute angefangen, auf LaVoo ihre Malerei zu streamen und so. Und da haben mir dann ein paar gesagt, dass sie das ganz schön finden, dass ich mich gegen so Kommentare wehre, weil so nehmen sie die gar nicht so ernst.
Nee, das Ding ist, ich finde, das ist ein krasser Skill. Also nehmen wir mal Hate-Kommentar in live, wäre ja, oder deine Frisur ist scheiße in der Schule. Wie war denn das für dich?
In der Schule, da hatte ich ein Mädchen in der Klasse, die hat immer gesagt, ich habe Spritzgebäcktittchen und das hat mich am Anfang ultra traurig gemacht, ne? Also, weil die waren ja gerade am Wachsen und so. Also ja, ich habe heute auch nicht viel größer als damals, aber es hat mich da schon die so ein bisschen noch aus der Bahn geworfen. Und da fand ich das natürlich furchtbar, es hat mich unendlich traurig gemacht, aber irgendwann dachte ich mir, nee, also Anna, halt einfach mal die Fresse.
Aber doch schon, ne? Im ersten Moment, also du kannst es schon nachvollziehen. Also das ist jetzt nicht so, dass du, weil ich versuche es ja rauszuhören, also ne, ist es eine genetische Geschichte, dass man sagt, ja, habe ich nie gefühlt. So.
Nein, natürlich ist es keine genetische Geschichte, ja, aber das je öfter du so etwas hörst, ne, und dann irgendwann hast du die Wahl. Irgendwann stehst du da und hast die Wahl, glaube ich das? Will ich das? Möchte ich mich so fühlen? Mhm. Ist es das Ding? Oder hinterfrage ich die Person, die das sagt? Also welchen Grund hatte die Anne, mir zu sagen, die Spritzgebäcktittchen hatte? Ihr Grund war einfach, dass sie mit 13 Jahren riesengroße Möpse hatte und damit nicht klarkam. So. Also musste sie natürlich meine Brüste entwerten, um ihre aufzuwerten, was aber ein ganz natürlicher Reflex ist. Und sobald du anfängst, dein Gegenüber zu hinterfragen und nicht mehr dich selbst, wenn es um solche ungerechtfertigte Kritik geht, dann verschwindet auch das Problem mit der Zeit. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hinterfrag doch dein Gegenüber, wenn der dich verletzt hat. Das bringt dir so nichts. Das ist etwas, was du lernen musst, was mit der Zeit kommt.
Ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit einer positiven Abstumpfung zu tun, ne? Also wenn man so viel im Netz unterwegs ist, hat man dann die Möglichkeit, einfach diese Flut an Scheiße, die einem entgegenspritzt, dann auch irgendwann zum Abstumpfen zu nutzen, finde ich.
Ansonsten absolut.
Wird man sich irgendwann abmelden und nie wieder den Computer oder das Handy anmachen, weil es einfach unerträglich ist.
Aber woran liegt es denn, dass es befällt ja besonders auf, dass gerade Damen im Internet schnell angegangen werden und immer auf eine persönliche Art und Weise und immer auf so eine von oben herab Weise. Woran liegt das und warum hört das nicht mal auf?
Du meinst jetzt, warum Frauen im Internet so angegangen werden?
Ja, was ist eure Erfahrung
so
dahingehend?
Sexistisch meinst du?
Ja, oder also es ist oft sexistisch, aber auch einfach beleidigend. So Max hat es ja genau so eingeleitet. So einfach persönlich angehend. Was soll das?
Also da müsste man jetzt natürlich den Einzelnen betrachten, was so das Problem ist. Aber grundsätzlich war es ja, oder ist es ja, wie soll ich sagen, ein ein roter Faden, der sich da durch die Geschichte zieht, genau. Frauen einfach klein zu reden und klein zu halten. Und das ist jetzt gar nicht so die Feminismus-Gerda, die da aus mir spricht, sondern es ist ja einfach eine Tatsache, ne, dass wenn wir jetzt diskutieren und du hast keine Ebene, auf der du mich angreifen kannst, dann ist das Einzige, was du nehmen kannst, das, was uns voneinander trennt, und das ist das Geschlecht. Mhm. Das ist das, was uns unterscheidet. Dann bin ich halt die Schwächere und vermeintlich dann die Dümmere, weil das halt ein Klischee ist, was irgendwem irgendwann mal erklärt wurde. Und darauf stützen die dann halt ihr Denken, weil ja sonst gar nicht so viel Basis für eine Argumentation da ist.
Danke, genau da. Ja, perfekt, aber warum muss ich dich denn angreifen wollen?
Weil du verletzt bist von dem, was ich mache. Genau.
Es spielt auch eins mit, was, glaube ich, echt häufig unterschätzt wird. Es ist einfach, diese Leute, die empfinden so eine Art Kränkung, wenn sie Erfolg sehen. Das ist so eine, also ich weiß nicht, ob das Wort richtig eigentlich Neid ist, aber die seht schon mal, ey, die setzt sich dahin, die hat da Zuschauer, die ist da erfolgreich. Das können die nicht, die können es nicht einordnen für sich, und dann müssen die das kaputt machen, oder wollen die das kaputt reden. Mhm. Und da steckt oft nur ein kleines Ego selber dahinter.
Ja, also ich glaube, bei mir ist da aber, also ich weiß gar nicht, ob jetzt so viele Leute neidisch sind auf das, was ich mache, keine Ahnung.
200.000 Follower, das ist das, was du da oben, diese Zahl bei Instagram, dieses über 200.000, ich kenne Leute, die würden dafür töten.
Seriously. Ja, aber das ist ja etwas, was von alleine wächst, ne? Dass ich mache ja einfach, was ich mache, und dann entscheidet sich halt jemand, ob er zugucken will oder nicht. Das ist ja so das Ding. Ich glaube aber, was bei dem, was ich mache, eher ein Problem ist, dass die Leute sich davon... Ich hole ja sehr oft Leute aus ihrer Komfortzone.
Das ist
ungewollt. Und das ist etwas, das will keiner verlassen. Und da kämpfen die mit einer Vehemenz. Das ist absolut wild. Nur wenn es um Achselhaare geht. Ne, wie viele Kommentare ich bekomme, nur weil ich Haare unter den Achseln habe. Es ist absurd. Wirklich. Ja. Ich hätte
als
niemals gedacht...
Was damit tun.
Ja, also das ist... oder Nippel.
Oh Gott, oh Gott.
Ich trage ganz selten
Nippel,
BHs.
Das gibt's ja,
ne?
Also
und als Frau kannst du es eh nur falsch machen. Trägst du einen BH, trägst du den natürlich nur, weil du deine Titten zeigen willst.
Yeah.
Trägst du keinen BH, dann trägst du den natürlich nur, weil du allen deinen Nippel zeigen willst.
Ganz
ja, was
genau.
Soll ich denn jetzt machen mit den Dingern?
Weg mit den
Dingern.
Ich
kann die auf dem Rücken tragen.
Hast du keine, ist es auch nicht gut.
Aber,
ja, also nee, wie du das machst.
Okay, nein, du habt natürlich vollkommen recht. Gibt's überhaupt nicht klein zu reden. Und gleichzeitig hast du dich entschieden... Warum auch immer, also für dich, das ist, ich werde dir überhaupt, also ich unterstelle dir gar nichts, irgendein Ding, ne, das möchte ich nur sagen, aber du hast natürlich trotzdem Themen, die Reizthemen für diese Leute sind. Das heißt ja nicht, dass du das deswegen machst, nur da hängen die sich natürlich rein. Ich weiß jetzt nicht, Axel ist das eine, aber du sagst ja selber so, hey, Tampons, benutzte Kondome, Abbildungen von etwas, was, von dem du sagst, von dem wir alle sagen, dass es zu wenig, dass es verschwiegen wird. Die Periode, so dieses Gläschen mit dem, mit diesem, ich weiß nicht mal, wie es heißt, dieser Kappe, die man da, wo das, ihr
was
wisst schon.
Meinst du, Periodentasse?
Periodentasse. Diese Kappe, dieses Glas. Das zum Beispiel, das sind ja Sachen, die, das wurde ja, also uns ja auch antrainiert, dass wir es nicht sehen. Ich habe mich gar nicht bewusst dafür entschieden, das nie zu sehen, sondern in meinem Umfeld wurde das früher nicht gezeigt. Heute gehen die Leute Gott sei Dank damit anders um. Und daher ist es natürlich was, wenn ich es dann sehe, was worauf man reagiert, stärker reagiert, als wenn ich einen Blumentopf sehe, den ich schon 100 Mal gesehen habe. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Weil ja. Auch in der Werbung beispielsweise immer nur blaue Flüssigkeit statt rote Flüssigkeit und so. Das meinst du, Maximilian?
Ja, nee, du siehst es gar nicht. Ich habe da mal einen Witz drüber gemacht, so wenn Frauen sich OBs gegeben haben, irgendwie, das war so wie eine Drogenübergabe. So,
ist wirklich,
das
bei mir in der Schule war wie Koks-Deal. Ja. Wenn du da so einen Tampon oder sowas,
dachte,
so, oh, der dürfte auch nicht zu groß sein.
Ja. Ich dachte, die geben sich Drogen in die Hand, weil ich solche Sachen halt sehe. Diese Bewegung sehe ich, die zwischen den Stühlen so. Und dann sind es halt OBs. Und dann ist natürlich das...
OBs
also,
und Tampons,
ja,
gibt auch andere Marken.
Ja,
Jessica,
ach so, ich dachte,
und so
das
weiter.
Ist Tampons. Genau, dann sind es Tampons. Und ich will jetzt gar nicht eine Lanze für diese Leute brechen. So, hey, schaut hin und informiert euch. Aber es ist trotzdem, wenn ich es das erste Mal sehe, setze ich mich natürlich anders damit auseinander, als wenn ich es jeden Tag sehe.
Also das Ding ist wahrscheinlich auch, dass ich liebe Alltäglichkeiten. Der Alltag ist so präsent und unsichtbar, dass das eine... Das steht so in Konkurrenz zueinander, dass ich das einfach faszinierend finde, wie wenig Bühne das hat, was du jeden Tag siehst und machst. Mhm. Also du hast Frauen um dich, siehst aber nichts von deren ja, weiß ich nicht, alltäglicher Hygiene nenne ich es einfach mal. Oder Zigarettenstummel. Ich mal ultra gerne Zigarettenstummel, weil die so eine ganz eigene Ästhetik haben, wie ich finde. Und wahrscheinlich, weil meine Eltern starke Raucher waren, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber Zigarettenstummel sind einfach so ein Ding des Alltags. Du ignorierst die weg, du siehst die nicht mehr. Die sind wie deine Nasenspitze. Die sind einfach ein toter Punkt in der Welt. Aber sie sind da, sie sind präsent. Die sind nur so wegignoriert. Und das ist mit vielen Dingen so, ob das jetzt die Periode ist, der weibliche Zyklus, die Existenz von Haaren, Schmutz auf dem Boden, die Gefahr, die von Zucker ausgeht oder sowas. Das sind Alltäglichkeiten, die wegignoriert werden. Und ich gebe Dinge gerne eine Bühne, die da sind, aber die keiner sieht.
Voll gut. Ja.
Deswegen hole nicht ich dich aus deiner Komfortzone, aber du wirst aus deiner Komfortzone geholt, weil du halt mal hingeguckt hast.
Und jetzt ist natürlich, und diese Erklärung ist für jemanden, ich will jetzt irgendeinen Namen, Heinrich 321, kein Bock, für den ist das, diese Erklärung ist natürlich ein bisschen zu lang. Der sagt nur, so gemacht, ne? Ja, der will das gar nicht hören, der versteht es gar nicht.
Ja, aber der hat ja auch gar kein Interesse daran, das zu verstehen. Ne? Mhm. Ganz selten habe ich das, dass Leute sagen, oh, jetzt habe ich mal näher drüber nachgedacht und ja, hast recht, es ist wichtig, das zu zeigen. Sondern die meisten Leute sagen halt, nee, das ist intim, ist ja ekelhaft, warum zeigst du das? Mal doch eine Tulpe oder so. Das machst du nur, weil du dann bessere Klicks kriegst oder so. Dabei ist es ja genau andersrum. Würde ich Tulpen malen, Alter, dann hätte ich so viel leichter auf Social Media. Ich hätte es so viel leichter. Das ist einfach mein fucking 6. Instagram-Account auf TikTok. Bin ich dauergesperrt. Ich kann dauernd nichts hochladen.
Ja, wegen der Motive. Weil der Motive einfach so verwerflich ist immer noch. Ja.
Nein.
Ja? Mir wurde letztes Jahr auf TikTok mein kompletter Kanal leer gelöscht. Es war kein einziges Video mehr da. Das war Anfang letzten Jahres. Weil ich bin Rassist, ich mobbe, ich verkaufe Drogen im Internet. Das waren alles so Vorhaltungen von TikTok, weil ich halt Zucker in Linien mal, da ist noch das Zuckerpaket nebenbei stehen und ja, Heubrause und sowas nebendran rum. Und es ist ein gemaltes Bild. Ich habe eine schwarze Hand gemalt und dafür habe ich dann Rassismusvorwürfe bekommen.
Ach, ja.
Das ist aber... Kunst. Würde ich Wahnsinn. Gesellschaftlich anerkannte Dinge malen oder gesellschaftlich akzeptiertere Dinge malen, dann hätte ich das Problem nicht. Also für die Klicks mache ich es schon mal nicht.
Auf keinen Fall.
Das mit den Stummeln, du sprichst ja da wirklich, also nicht nur alte tägliche Dinge an, sondern auch Alltagsprobleme. Es ist schon gar nicht so weit hergeholt, dass Zucker in der Linie präsentiert wird.
Ja.
Denn
ja.
Es macht Kinder seit frühestem Kindesalter macht es uns abhängig, so wie es uns verkauft wird. Und Zigarettenstummel ist ein Riesenproblem. Jährlich werden zwischen 340 und 680 Milliarden Stummel weggeschmissen. Das ist jährlich, die brauchen 11 bis 15 Jahre, bis die irgendwie mal abgebaut sind.
Ja, ich find's auch toll. Und ich finde auch, also gerade jetzt bei den Bildern, es löst ja trotzdem auch immer was mit der Zigarettenstummel haben mich böse erwischt, weil ich sofort diesen Geruch habe und sofort dieses, und ich krieg tatsächlich, also die Zigarettenstummel haben bei mir ein stärkeres Unwohlsein ausgelöst von den Momenten, einen kurzen Moment, als die Periodentasse, von der ich jetzt den Namen weiß, dank euch. Also siehst du, schon wieder was gelernt wegen dem Bild. Aber so, ich kenne ja meine Geschlechtsgenossen und ich weiß, wie schnell die sind, dann irgendwie so da drauf zu reagieren. Mhm. Ja, mit so einer komischen Wut. Sehr interessant. Also ich fand es jetzt schön zu hören, warum du dich für diese Motive entscheidest. Das ist immer interessant, wenn du Künstler hörst.
Und es ist so erfrischend, wie du darauf reagierst, auf diese Hasskommentare oder diesen Schund. Denn wir haben hier in unserer Community das Glück, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon nochmal einen neuen Blickwinkel zeigen lassen. Aber ich glaube, der Harald 1234567, der feuert seinen Kommentar einfach nur ab und kriegt die Reaktion leider gar nicht mehr mit. Die kriegen nur wir mit, die wir deine Art so schätzen. Du hast schon so eine Art eigenen Stil. Meinst du, manche provozieren dich extra, um da was rauszuholen, weil du es einfach so toll zurückkriegst?
Also es lässt sich Gott sei Dank ganz gut filtern. Man kann das schon relativ gut rauslesen, wer sowas authentisch schreibt. Also es klingt total bescheuert, du spürst einfach, wenn sich jemand den Sprech so aneignet. Ja. Und dann muss ich aber dazu sagen, ich finde, die Leute, die das extra machen, oder in die Kommentare schreiben, dass sie schon drauf hoffen, dass wieder so ein Kommentar kommt, finde ich 100-mal schlimmer als jede Beleidigung, die mir da im Internet entgegengerußt wird. Weil die Leute, die entweder so einen Kommentar schreiben oder schreiben, dass sie sich wünschen, dass sowas kommt, die halten mir eine Karotte vor die Nase und hoffen, dass ich laufe, wohlwissend, dass mich der Kommentar ja verletzen könnte. Who knows? Vielleicht habe ich einen schlechten Tag. Vielleicht ist bei mir die Nachbars-Oma, Mutti, Hund, Katzenfrau gestorben. Und mir geht's furchtbar dreckig. Und dann erwischt mich der Kommentar kalt und die verletzen mich. Das ist denen dann aber egal, weil für ihr eigenes Amüsement werde ich dann missbraucht, damit sie ein bisschen Unterhaltung haben. Und das finde ich 100-mal schlimmer, weil das so ein Pseudo, ich bin Fan, ich bin dir positiv gesonnen, es war ein Kompliment, ich liebe es, wie du redest. So, ja, das ist total bescheuert. Ich bin aber kein Zirkuspony, sondern das, was ich da mache, mache ich ja nicht zu deinem Amüsement, sondern natürlich ist es schön, wenn es für Kurzweil sorgt, aber das passiert ja in zweiter Instanz, ne? Wenn du das extra machst, dann bist du für mich ein größerer Penner als derjenige, der sagt, dass ich kleine hässliche Titten habe.
Bei mir fangen so eine Kommentare ganz oft an mit: Eigentlich mag ich deine Arbeit total,
Ist auch krass. Ist es nicht was taffe Frauen so oder so ständig kriegen, so dieses, ey, du zeigst dich stark, also musst du jetzt auch musst du auch alles verkraften können, so? Kann ich mir bei Lina auch vorstellen. Ja.
Doch, das ist auch so ein Spruch, den hört man ständig. Wenn du dich in der Öffentlichkeit zeigst, dann musst du auch damit rechnen, dass. Als wäre, nur weil du Content kreierst, das ist ein Freifahrtschein für jeden, ungefiltert seinen Frust an dir auszulassen. Also das Gefühl kommt zumindest bei mir manchmal hoch.
Absolut, ja. Und witzigerweise denken die Leute immer, dass Ignoranz eine Form von Charakterstärke wäre. Wenn ich auf etwas nicht reagiere, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich zu tough und zu stark genug bin, darauf zu reagieren, sondern entweder es war mir einfach nicht wichtig genug. Ich habe keinen Benefit darin gesehen, diesen Kommentar zu verarbeiten. Oder er hat mich in irgendeiner Form berührt und ich bin nicht in der Lage, damit zu arbeiten. Ich habe es halt einfach nicht gesehen. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Ich lese ja nicht jeden Kommentar. Ich kann nicht jeden Kommentar lesen. Aber ganz oft verwechseln die Leute Ignoranz mit charakterlicher Stärke. Aber schon allein, weil die ignorante Haltung deines Gegenübers verschafft dir natürlich einen ganz bequemen Spielraum, dich auszuleben. Die Leute schreiben mir ganz oft, ja, solltest vielleicht keine Videos machen, wenn du keine Kommentare willst. Wenn dich der Kommentar jetzt so getriggert hat, dass du drauf reagieren musst. Ja, Bruder, wenn du einen Kommentar schreibst, dann machst du den doch, weil du dir eine Interaktion erhoffst. Ja. Und wenn die dann nicht darin besteht, dass dir 30 Leute recht geben, dann passiert das halt einfach. Das ist ein Ding. Und wenn ich dann was dazu schreibe, dann nicht, weil ich getriggert bin, sondern weil ich halt einfach etwas dazu schreibe, weil eine Kommentarspalte zum Interagieren da ist. Aber diese Form von Gespräch ist den Leuten irgendwie fremd, wenn die sowas schreiben. Das wollen die gar nicht.
Ich habe das jetzt erst ein paar Mal gemacht, aber ich finde es eigentlich auch ganz angenehm, weil ich habe tatsächlich früher gerne auch in den Kommentarspalten gekämpft, auch in denen des SWR und so. Mehrfach auch Ärger dafür bekommen. Und es ist so, irgendwann habe ich dann auch das erste Mal mir gedacht, okay, der Kommentar kam jetzt irgendwie 10 Mal, ihr seid alle 10 Idioten so, dann mache ich doch ein Video, lade es hoch, dann könnt ihr 10 Trottel das sehen und die anderen Leute können sehen, was für Trottel ihr seid so. Und ich selber brauche nicht mit jedem Einzelnen kämpfen, weil ich habe diese 3 Argumente zu eurem Satz. Also du erledigst ja da manchmal auf einen Schlag, du bist ja wieder das tapfere Schneider, dann erledigst du sieben auf einen Streich. Und ich sehe sie dann vor meinem Auge, sehe ich sie so fallen, so
Roundhouse Kick.
Und du so, das war's
voll. Weil ich aber sagen muss, ich mache die Videos niemals für die Leute, die kommentieren. Sondern den Kommentar, den ich mir nehme, den nehme ich, weil ich damit ein Thema behandeln kann. Also ich kann damit über ein Klischee aufräumen, ich kann andere damit helfen, eventuell umzudenken oder, weißt du, ich meine, du regst ja einen Diskurs damit an. Ob jetzt derjenige das sieht, der kommentiert hat, ist mir am Ende völlig egal. Also ich anonymisiere die eigentlich immer, außer ich vergesse es mal oder so.
Das, aber selber schön, sie schreiben ja auch offen ins Netz. Also wer will, kann ja auch quasi nachgucken, wo der Kommentar steht.
Und vor allen Dingen mit der eigenen Argumentation ist es ja, also wenn du einen Kommentar ins Internet schreibst, dann musst du auch damit rechnen, dass man antwortet.
Aber trotzdem darfst du als Content Creator das Bild nicht nehmen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig.
Also ich muss gestehen, ich zensiere die auch so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, meine Reichweitenverantwortung sollte damit reinspielen. Ich habe keine Ahnung,
wie dieser Kommentar einen anderen triggert, der dann auf einmal denkt, oh, auf die muss ich jetzt aufpassen, den suche ich mir. Ich suche mir jetzt den Hans Werner und den besuche ich zu Hause oder so. Da habe ich keine Kontrolle drüber. Ich kann nicht 200.000 Menschen kontrollieren, wie die darüber denken. Ich kann nicht beeinflussen, ob die auf sein Profil gehen, den ärgern oder, also weißt du, wie ich meine, in welcher Verfassung war die Person, die das geschrieben hat? Am Ende ist er furchtbar traurig. Mhm. Am Ende ist er furchtbar leidend und dann kommt jemand und gibt ihm Gegenwind, obwohl er das gerade gar nicht tragen kann. Und da sehe ich meine Reichweitenverantwortung, den da rauszuziehen und seinen Kommentar stellvertretend für viele Kommentare zu nehmen.
Hattest du mal die Erfahrung, wir haben nämlich ja auch schon die Erfahrung gemacht, das liegt ein bisschen an der Community, es liegt aber auch am Roman, an der Nina und so, dass wir auf wirklich unangenehme Kommentare reagiert haben oder so und dann die Leute tatsächlich Freunde geworden sind, so Verbündete geworden sind, zurückgerudert sind. Hattest du das auch schon mal gemacht, ja?
In den, Freunde jetzt nicht.
Ja, Chat-Freunde, also Freunde.
In LaVou tatsächlich war das dann auch so. Die Leute, die dann anfangs so als Trolle reinkamen, die kamen dann immer gerne zu Besuch und haben dann halt so mitgechillt oder so und hatten dann halt eher Bock da drauf.
Das ist eine der schönsten Sachen bei Social Media, weil sie auf einer der schrecklichsten Sachen von Social Media basiert. Wenn jemand, was ist denn das für ein Scheiß, Roman labert kein Müll und dann sagt man, schau mal, wir haben das und das und das gesagt, vielleicht hast du nicht alles gehört, aber ich verherrliche zum Beispiel uns, das kommt eigentlich immer wieder, wenn einer rein zappt, dass wir halt Drogen verherrlichen. Hätte nach der ersten 5 Minuten schon kommen können, so blablabla. Und dann sagt man, hey, das ist, machen wir halt sicher nicht. Und ganz oft ist dann wirklich so, hey, ja, oh, krass, okay, nee, ich bin gerade auf Entgiftung, sorry, ich triggert mich gerade und hat mir Ding und so. Und das ist ja eigentlich eine der schönsten Sachen, die auf Social Media passieren können. Dass ein Missverständnis aufgelöst wird und die Leute danach alle was lernen irgendwie, also.
Worum geht's nochmal heute?
Also, es ging um Volane Arts, großartige Ideen. Sie hat eigentlich schon am Anfang der Folge direkt im zweiten Satz gesagt, dass es eine gute Idee war, die Anfrage von Sony anzunehmen. Manchmal klären wir das ja am Ende der Folge, aber ist ja auch mal erfrischend, hier gegen den Strom zu schwimmen.
So hatten wir Zeit für anderes, ist auch nett.
Eben, so hatten wir Zeit für viele wichtige Themen und können ja tatsächlich nochmal abschließend festhalten, dass diese Anfrage, die du da angenommen hast, tatsächlich zu was Tollem geführt hat. Ne? Also die Idee, nach Berlin zu fahren, um für Sony dort auf dem blauen Teppich mit Channing Tatum und Scarlett Johansson zu malen, ist doch eigentlich eine ziemlich krasse Nummer gewesen, oder?
Ja, also ich fand das jetzt gar nicht so wild, muss ich sagen, letztendlich. Ne? Ich habe da ja nur da gestanden und gemalt. Für mich war das Wildeste daran die Reise. Zu mir kamen auch ganz viele Leute so, oh, Scarlett Johansson, Channing Tatum. Und ich so, yay. Ist ja,
Also so starstruck bist du gar nicht.
Hast Null, du, ich hast hab du, das nicht.
Okay, dann gib uns, aber ein, das hast du bestimmt. Leben oder Tod, egal, Künstler, gerne ein Maler, wo du sagen würdest, ich glaube, mit dem abends hier mal ein Stündchen chillen wäre krass.
Tee trinken, Pfefferminztee trinken.
Ach, 7 Minuten. Also ich würde ultra gern was mit Hera machen. Also Hera Kut kennt ihr ja bestimmt, ne? Das war ja das Duo und Hera in Die Frau bin ich schon, die mag ich sehr.
Das ist eine, kennt ihr das, wenn man hat im eigenen Profil, wenn man was postet oder so, und dann gibt's manchmal so, du freust dich, wenn die Leute das gesehen haben, auch wenn die zurückfolgen oder so. Ey, bei ihr, das ist jedes Mal, wenn ich ein Reel mach oder so und ich krieg ein Like von ihr, ich bin so, das macht jedes Mal so, ich denke mir, wo auf der Welt bist du gerade, guckst das an und denkst, ach, dem lass ich ein Like da und so. Ich bin ein großer Fan von ihr, also wir sind sehr,
so.
Verstehe ich, okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Oh, das machen wir. Die laden wir auch hier ein und dann.
Ich muss mich jetzt outen. Wer ist das?
Sie malt Riesenwände. Oh,
das Riesenwände. Ist eine Graffiti-Künstlerin. Echt? Tatsächlich. Würde ich mal googeln. Also unfassbar. Es ist eine beeindruckende Frau.
Oh mein und Gott, diese meine Credibility ist gerade so gesunken.
Aber wie? Und diese, vor allem bei dir, also da in Berlin gibt's Wände halt. Also du hast die schon
nein,
gesehen.
Nein, in Berlin gibt's Wände. Mach keine Scheiße. Du sag mir nicht, Wände. Das ist eine Großstadt.
Ich glaube, wenn du das siehst, erkennst du das sofort. Ja, das, es würde mich wundern. Wände, also die Wände hat für mich einen Bekanntheitsgrad wie Banksy. Das, ja.
Ah, okay.
Also wenn du das siehst, erkennst du das garantiert, selbst wenn der Name dir jetzt nichts sagt.
Okay, und Stil, da sind wir wieder bei Stil
und gleichzeitig ist ja so dieses, was sie irgendwie geschafft hat, also ey, die laden wir wirklich ein, was sie geschafft hat, ist ja so dieses, damit um die Welt zu reisen, so halt, die ist ja an Orten und macht da Wände, da kommst du, weißt du, so irgendwie 400 Kilometer von Ljubljansk in irgendwo, zack, eine Riesenwand.
Ja, Wahnsinn. Das finde ich zum Beispiel total faszinierend und unfassbar, bewundernswert, wie jemand so viel durch die Gegend reisen kann. Ne? Ich würde mir in die Hose scheißen, weil ich wüsste, ich muss innerhalb der nächsten 5 Jahre in den Flieger steigen. Ne? Ich würde heute schon anfangen, Dünnschiss zu kriegen. Aber das, die Jetsetstätte da von einem Ort zum anderen, mach mal ein bisschen hier, mach mal ein bisschen da, kein Problem, schlafe ich halt 3 Tage in dem Hotel und dann wieder da. Ich finde das bewundernswert.
Und die macht, also sorry, aber ich muss nochmal fragen, sind überwiegend Wände, ja? Oder sind
ja. Okay. So riesige Fassaden, die wird tatsächlich sehr, sehr oft für wirklich richtig große Projekte gebucht.
Okay, check, so blublu-mäßig.
Weißt du was, du hast gerade jetzt was gesagt, was ja auch noch möglich ist. Du bist schon ein sehr besonderer Mensch. Wir haben jetzt viel gelobt und viel, aber du hast ja auch verdient, das ist ja auch wieder was. Du hast ja gerade was gesagt, das kann ich dir gleich sagen, das wird irgendwann eintreten. Also, und es ist doch wunderbar, dass man dich fragt, so, ey, was würdest du dir wünschen, so, oder was wäre was, wo du sagen würdest, ey, krass, das wär ein Treffen? Das ist ja noch möglich. Hättest du jetzt Van Gogh gesagt, hätten wir sagen müssen, ja, wird's eng werden.
Nur mit Absinth.
Geil.
Und bei dir zu Hause. Das Treffen müsste bei dir zu Hause stattfinden. Sonst müsstest du leider reisen. Aber würdest du für sie reisen?
Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht mit dem Flugzeug, bitte. Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich muss
Frankfurt
aussteigen können.
Bist du schon mal geflogen?
Einmal und zwar wirklich, also zweimal. Ich musste ja auch wieder zurück, aber es war wirklich der Horror. Ich kann auch keinen Zug fahren. Ich muss aussteigen können. Ich muss, wenn ich raus will, muss ich aussteigen können aus der Nummer. Mhm. Ich muss auch sagen können, so, wir fahren jetzt wieder heim. Der Luis und ich, wir sind schon an Orte gefahren. Da habe ich auf halber Strecke gesagt, nee, ich will doch nicht. Und ich habe gesagt, na gut, dann fahren wir heim.
Hast du Projekte, die jetzt irgendwie so, von denen du schon reden kannst, die vielleicht noch kommen, irgendwas, wo du sagst, ey, da kommt was Geiles?
Da bin ich tatsächlich der langweiligste Mensch der Welt. Ich plane nichts. Also selbst wenn ich mal in Galerien ausstelle oder so, dann ist das meistens so ein, yo, was machst du in 2 Wochen? Und dann sag ich, nix. Hast du Lust? Oder sag ich, ja, okay. Also auch das Sony-Projekt war ja so ein, und? Und ich so, wann? Ja? Oh, okay, na gut.
Leg ich mal auf. Mal gucken, was kommt.
Ich bin da tatsächlich sehr spontan. Ich hasse Planen. Ich bin keine terminige Person. Mich setzt es unter Druck, wenn ich weiß, ich muss in 3 Monaten das machen oder so. Ich hasse das wie die Pest.
Aber also in meiner Wahrnehmung, ne, wir reden jetzt so nur knappe 2 Stunden. Wir haben uns auch vorher schon so ein bisschen gesehen. So wie ich dich heute kennenlernen durfte, hast du für mich Freiheit so ein bisschen durchgespielt.
Ja. Ja, ja, weiß ich nicht.
So.
Da geht noch ein bisschen was, hoffe ich.
Ja, aber ja, ja. Ja, gut, ja, ja, es geht immer noch ein bisschen was. Man kann natürlich doch, auch an doch fliegen oder so irgendwann.
Ich hatte mal eine Dozentin, die hieß Astrid Dermutz. Und die hat mir in der Vorlesung von ihrem Mann erzählt. Und zwar hat die für Arte so kunsthistorische Filme gedreht und sowas. Und bei einer Reise für diese Dreharbeiten hat sie ihren Mann kennengelernt in Afrika und der war Afrikaner. Und sie hat gemeint, sie hat ganz lange damit gehadert und hat das lernen müssen, damit umzugehen, wie frei der sich in der Welt bewegt. Und zwar schläft er, wenn er müde ist. Und er isst, wenn er hungrig ist. Und dann dachte ich am Anfang so, ja, klasse. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, scheiße, was ein Typ, Alter, was ein geiler Typ. Ja. Weil das wirklich bedeutet, dass die das Set nicht richtig abbauen konnten, weil er halt da gelegen hat und gepennt hat. Ja. Der ist auch einfach mit seinem Essen da, hast dich halt unterhalten, der hat gegessen. Ne? Weil kann er jetzt noch nicht weg, er isst ja gerade. Und das ist eine Form von Freiheit, die will ich. Ich will schlafen, wenn ich müde bin, ich will essen, wenn ich hungrig bin. Und das, da brauche ich aber noch ein paar Wochen.
Einfach nur sein. Wie ist es für dich? Kannst du auf Knopfdruck kreativ sein? Wie muss man sich den kreativen Prozess vorstellen?
Die Leute haben da immer so ein bisschen eine falsche Vorstellung von, ne? Ich komme jetzt nicht durch die Studiotür und dann küsst mich das Orm und ich verschwinde in der Kreativität und kreative Leinwand, sondern ich ich male ja einfach, ne? Und wenn ich male, dann ist das eher so ein handwerklicher Prozess, sag ich mal. Da verschwinde ich in dem, was ich gerade tue, wie wenn du puzzelst oder so, ne? Das ist Pinkeln halt. Du machst das halt dann einfach. Die Ideen dazu, die kommen ja einfach, ich habe manchmal wochenlang keine Idee, was ich malen sollte und partizipiere dann aber von Phasen, in denen ich einfach 80 Ideen in einer Minute hatte, von denen bestimmt 76 absoluter Rotz waren, aber ich habe sie aufgeschrieben und vielleicht gefallen sie mir nächste Woche. Und in den Wochen, in denen ich dann keine Ideen habe, partizipiere ich von allem, was ich mir vorher irgendwann notiert habe. Also ich habe einen Discord-Channel nur für mich mit mir selbst, in dem ich Ideen aufschreibe. Ich habe Notizzettel noch und Nöcher. Ich habe auf meinem iPhone so eine Notiz-App, da schreibe ich das rein. Und wenn ich dann wirklich mal keine Ahnung habe, was ich malen will, dann gucke ich einfach, worauf ich Bock habe und denke mir dann, das war ja Bär,
Bombenidee, von wem bist du nur?
Oder warum hast du das aufgeschrieben? Bist du dumm oder was?
Ja, was hast du dir dabei gedacht?
Das fühle ich tatsächlich, das geht mir oft so.
Okay, zum Schreiben. Ich sag mir entweder, hey, heute möchte ich 2 Seiten schreiben, 3 Seiten, 4 Seiten, oder ich schreibe 2 Stunden, guck, was rauskommt. Also hast du sowas auch, dass du sagst, also sowas vergleichbar mit Pensum oder Arbeitszeit?
Ich habe 4 Kinder, ne? Ich male in jeder Sekunde, in der ich meine Kinder betreut weiß. Also wenn die in der Schule sind, arbeite ich. Wenn die bei Freunden sind, arbeite ich. Mhm. Wenn die im Bett sind, arbeite ich. Dass immer, wenn ich weiß, meine Kinder brauchen mich nicht, dann mache ich meinen Kram. Aber das ist ja auch etwas, das kennt, glaube ich, fast jeder Selbstständige, dass du die Zeiten nimmst, die dir zur Verfügung stehen. Und das sind dann halt meine Arbeitszeiten. Die sind jetzt nicht ganz so klassisch wie, ist kein 9-to-5-Job halt, ne? Das liegt aber nicht am Job, sondern an meinem Leben.
Ja.
Dass ich möchte ja meinen Kindern noch irgendwie gerecht werden oder so. Und dann passt du das halt so ein. Klar, die kommen auch mal mit ins Studio oder sowas, ne? Und dann malt die eine halt ihren Kram, der nächste bastelt irgendwas oder was weiß ich nicht, was, worauf die halt Bock haben, und ich mache meinen Scheiß. Aber grundsätzlich ist es so, immer dann, wenn meine Kinder keinen Betreuungsbedarf haben, weil sie betreut sind, dann arbeite ich.
Ja, man wird das Prioritäten proben.
Ja, genau.
Ey, ich sag nur, 2 Wochen Festanstellung, dann habe ich gesagt, die Scheiße mache ich nicht mehr.
Horror.
Und also ich musste irgendwie aus finanziellen Gründen, dachte ich, muss ich zurück, und nein, muss ich nicht.
Aber es ist ja noch unerträglicher, auch noch so, also wirklich wahnsinnig gut. Ich kriege nicht mal hin, ich habe nicht mal ein Kind, ich habe 2 Hunde und die sind schon so fordernd. Mann.
Ja, aber das, also cool. Ideen haben kann ich auch unterwegs, ne? Wenn ich jetzt auf dem Spielplatz sitze mit meinen Kindern, also als die jetzt zum Beispiel noch jünger waren, da musst du natürlich die ganze Zeit mit auf dem Spielplatz rumhängen, aber ich fange ja dann, also die haben kein Interesse daran, mit mir im Sand zu buddeln. Aus dem Alter waren die dann auch schon alle raus. Die wollen lieber mit coolen Kindern im Sand buddeln statt mit mir.
Natürlich.
Und dann sitze ich halt da und skizziere oder sowas. Oder schreibe mir was auf oder mach was am Laptop oder was halt gerade möglich ist zu tun.
Echt, also sehr faszinierend. Wir hätten noch 5 Stunden weiterreden können. Uns hätten noch, weil wir waren jetzt, was mich nämlich interessiert, und Roman bestimmt auch ganz viele, wie du jetzt zu deinem Erziehungsansatz kommst, wie du, keine Ahnung, das sind alles so Sachen, weil das klingt echt saugut irgendwie, was du da wie du das abziehst.
Die Menschheit muss dir einfach folgen.
Lass uns doch noch einen Cliffhanger einbauen. Hast du Substanzerfahrung?
Ich hatte eine Phase in meinem Leben, die war da war ich wild drauf. Das war so zwischen 14 und 15. Und dann hatte ich aber zum Glück ein Erlebnis, bei dem ich ganz klar festgestellt habe, Drogenrausch ist nicht mein Ding. Und ab dem Tag habe ich nie wieder gekifft, nie wieder getrunken und sonst halt auch nichts gemacht. Obwohl, mit 20 habe ich nochmal gekifft, aber das war auch nicht so cool.
Okay, also kein Cliffhanger direkt rauskommen.
Doch, da ist
die Zeit noch gereicht.
Da haben wir noch Sagen, da haben wir noch Lust zu sagen, wir laden dich noch mal ein, um über diese, die wilden Jahre zwischen 14 und 15 zu reden. So, die Dark Years, keine Ahnung, die Cloudy Years, keine Ahnung, wie man es nennen will, aber.
Ja, ich weiß nicht, ob ich damit 2 Stunden voll kriege, ne?
Schön.
Aber ja, klar, können wir machen.
Mit dir könnten wir noch etliche Stunden voll kriegen. Es verging heute so wie im Flug. Wenn ihr Senfahren uns abzudrücken habt, dann schreibt uns gerne jederzeit an gjh@swr3.de.
Ja, ey, Hammer war das, Mann. Das war wirklich, ich bin richtig, ich gehe jetzt hype nach Hause, aber das sage ich euch aber.
Vielen, vielen lieben Dank. Es war fast psychedelisch. Ich hab's geliebt.
Wir haben es alle geliebt. Und da war wirklich auch für jeden was dabei.
Dir zu folgen ist allein schon eine Bereicherung. Ich bin so glücklich, dass du heute hier warst, damit noch mehr Menschen von dir als toller Person erfahren. Und ich kann auch nicht aufhören, nur gute Dinge über dich zu sagen, weil ich finde einfach kein beschissenes Haar an dir.
Ah, da gibt es bestimmt einige.
Wie heißt das Profil nochmal? Wo kann man nochmal folgen?
Unter den Achseln.
Ja, schau mal. Schaut mal bei Volane Art vorbei oder ihr findet sie auch unter Maris Rauch. Und bitte nennt sie Maris, nicht Marlies, nicht Marlene, nicht Milgrid, keine Ahnung, einfach Maris.
Und nicht Rausch.
Maris Rausch wäre auch geil.
Und dafür bin ich zuständig. Hattest du ein Bild von ihr, als du es hochgehalten hattest vorher?
Ich habe ein Bild mit dem Kippenstummel gezeigt und Maris hat ja auch immer tolle Namen für ihre Bilder und manchmal darf sogar die Community mit aussuchen. Dieses Bild ist nicht von Maris, sondern von meinem Bruder, aber er ist auch Maris Fan, weil ich Maris gefunden habe und das ist die Qualquappe. Also keine Kaulquappe, sondern eine Qualquappe. Und der Stil, ich will nicht übertreiben, aber es ist so ein bisschen in die Richtung, wie auch Maris ihre Kunst macht und deswegen hat mich das direkt gecatcht und ich habe mich einfach sofort in dich verliebt. Maris.
Cool. Ja, das ist aber ja, Mann. Danke.
Und jo. ich kann es kaum erwarten, irgendwann ein Bild von dir bei mir im Büro hängen zu haben, hoffentlich. Ich werde noch einen Platz frei halten. Danke, dass du die Zeit genommen hast, Maris. Das
jederzeit wieder.
Zu schätzen. Das nehme ich beim Wort, denn das wollte ich hören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Und ich weiß, wie gesagt, dass hier so tolle Frauen auch zugeschaut haben. Hier sind welche, ich weiß es und es ist einfach so ein krasses Gefühl. Also ist schön, dieses Empowerment, das kommt durch starke, gute, klasse, kluge Frauen irgendwie an den richtigen Stellen, dass dann irgendwie das immer mehr werden. Und ja, das ist ein tolles Gefühl so. Freut mich wirklich.
Als Frau ist es ein noch tolleres Gefühl, andere Frauen, die mit Gegenwind irgendwie einen Weg gefunden haben, umzugehen, zu finden. Fühlt man sich weniger allein. Und das ist ja auch ein Motto von uns, von GJH. Keiner ist allein.
Ihr
und du hast
allein.
Das nochmal mit einem dicken Stift unterstrichen, Maris. Damit sind wir raus für heute. Wir sagen tschüss, bis nächste Woche.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Wenn ihr mehr Menschen wollt, die selbstbestimmt und selbstbewusst ihren Weg gehen können, dann teilt die Folge mit allen, die vom Maris Rauch Spirit profitieren können oder mit Grafikkünstlerin Hera, damit sie zu uns zu Gast kommt. Und egal, wo ihr im Netz unterwegs seid, lasst Liebe da. Die komplett ungeschnittene Maris Rauch Folge könnt ihr auch bei Twitch angucken. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genau wie einen Link zu diesem Podcast hier.
Ich liebe das alles hier. Das ist so cool. Das ist die beste Überraschung.
Hi, ich bin Donya Farahani und Host von OMG. Eigentlich heißt dieser Late-Night-Talk OMG meine Mutter. Aber das wissen meine Gäste nicht.
Nein. Ja, krass, ey, hätte ich nicht erwartet so.
Sie denken, sie kommen auf ein paar Drinks und ein bisschen Obst vorbei und wir reden. Aber ich werde sie überraschen. Mit der eigenen Mutter.
Hello. Ich bin geschockt. Ich dachte, dass sie mit dem Hund spazieren ist.
Ich weiß nicht, hättest du Bock, dass deine Mutter am Start ist und in einem Podcast über dich spricht?
Nein.
Ich weiß nicht.
Mein Zimmer habe ich lange nicht mehr gesaugt, glaube ich. Ne?
Das hat Papa auch festgestellt, sollte ich dir übrigens ausrichten.
OMG, meine Mutter gibt's jeden Freitag in der ARD Audiothek.
Das ist ja so iconic.